Die Botschaft »Ist dein Leben des Evangeliums würdig?« wurde gepredigt am Abend des 30.06.1963 in Jeffersonville, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Wir wollen noch einen Moment stehen bleiben, unsere Häupter beugen und zum Herrn aufschauen. Wenn ihr Anliegen habt, die vor Gott gebracht werden sollen, dann hebt jetzt bitte die Hände zu ihm und bewegt in euren Herzen, was ihr erbittet. Unser himmlischer Vater, wir sind dankbar für diesen weiteren Tag, der zu Ende geht und ein Teil der Geschichte wird. Der Gottesdienst von heute Morgen liegt bereits hinter uns. Die Worte, die gesprochen wurden, sind auf Tonband festgehalten. Eines Tages werden wir ihnen gegenüberstehen. Entweder waren sie richtig oder verkehrt. Wir glauben, dass sie richtig sind, denn es ist dein Wort. Wir beten, dass du uns heute Abend unsere Anliegen gewährst. Mit erhobenen Händen bringen wir dir unsere Anliegen. Du wusstest schon, was wir benötigen und worum wir bitten. Deshalb beten wir, dass du uns erhörst, Herr, und uns das Verlangen unserer Herzen gibst, wenn wir es zu deiner Ehre nutzen können. Gewähre es, Herr. Heile die Kranken in unserer Mitte, nimm alle Sünden und allen Unglauben hinweg, gib uns auch heute Abend einen Teil deiner Segnungen, Herr, während wir über das Wort und die Zeit, in der wir leben, nachdenken. Wir haben uns zu keinem anderen Zweck versammelt, Vater, als zu lernen, wie wir besser leben können und dir näher kommen können. Denn wir sehen, dass der Tag herannaht und wir uns oft versammeln müssen, um von dir belehrt zu werden. Gewähre es, Vater, im Namen Jesu. Amen. Danke, ihr dürft euch setzen. Ich weiß, es ist sehr warm und es ist hier alles ziemlich voll. Es tut uns leid, dass wir keine Klimaanlage haben. Es gibt zwei Dinge, die ich für die Gemeinde tun möchte, sobald ich wieder zurück bin, wenn ich die Versammlungen wieder normal abhalten kann. Ich möchte ein Klavier, das so aufgestellt wird, dass der Pianist in Richtung Gemeinde schaut. Ich möchte eine Orgel auf dieser Seite und eine Klimaanlage. Ich denke, das wäre es dann schon. Und so vertrauen wir dem Herrn und wissen, dass er es uns gewähren wird. Ich glaube, mir wurde gesagt, dass Bruder Hickerson das einfach aus der Zeitschrift genommen hat. Er hat es dort auf meinen Schreibtisch gelegt. Das ist diese Konstellation der Engel, von der in der Zeitschrift die Rede war. Seht ihr die Pyramidenform? Schaut euch diesen einen auf dieser Seite an, den spitzen Flügel, wie er mit breiter Brust kommt, auf meiner rechten Seite. Wie ich schon vor Monaten von diesem Pult gesagt habe, da ist es. Und das Live-Magazin hat es in der Mai-Ausgabe, ich glaube, es ist die vom 17. Mai. Stimmt das? Die Ausgabe vom 17. Mai. Frau Wood hat mir heute erzählt, dass viele sie angerufen und gefragt haben. Es ist in der Mai-Ausgabe vom 17. Mai. Es ist eine geheimnisvolle Wolke. Die Wolke ist 26 Meilen hoch und 30 Meilen breit. Das ist es, wovon wir hier gesprochen haben. Dort kam der Engel des Herrn herab und erschütterte den Ort. Und das Ganze, es klang lauter. Ich weiß, hier ist ein Mann, Bruder Sothman. Ich denke, ich habe ihn vor einer Weile irgendwo gesehen. Er ist hier, ja, dort hinten. Er war ganz in der Nähe, als es passierte. Ich denke, ich war nicht sehr weit von ihm entfernt. Ich habe ihn gesehen und versucht, ihm zuzuwinken, aber ich hatte sein Fernglas. Die Tiere, die wir jagen wollten, waren nicht auf diesem Hügel. Sie waren jetzt auf dem anderen Hügel. Ich hatte sie am Tag zuvor gefunden und den Männern gesagt, wohin sie gehen sollten. Ich ging dorthin, und wenn sie kommen würden, hätte ich in die Luft geschossen und sie in ihre Richtung gejagt, damit sie ihr Tier bekommen konnten. Es waren Nabelschweine. Ich ging also rüber auf diese Seite und sie waren nicht da. Sie waren weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich sah Bruder Fred hinausgehen und sie waren nicht da. Er ging zurück und Bruder Norman ging über den Hügel. Ich drehte mich um, ging in eine kleine Schlucht hinunter und wieder hoch. Ich war allein, etwa anderthalb Meilen in einer sehr schroffen Landschaft. Ich ließ mich nieder und schaute mich um. Es wurde langsam hell und ich zupfte diese, wie wir sie hier nennen, Burzeldorne. Das ist so etwas wie eine Klette. Ich zupfte sie von meinem Hosenbein, genauso wie ich mich selbst gesehen habe, als ich euch hier von der Vision erzählte, 6 Monate bevor es passierte. Ich sagte, das ist seltsam. Schau mal, wie genau ich mich nördlich von Tucson befinde, sozusagen im Nordosten. Ihr erinnert euch, ich sagte, Tucson liegt etwa südwestlich. Ich sagte, das ist seltsam. Ich sah mir die Kletten an und zupfte sie von meinen Hosenbeinen ab. Wenn ihr noch nie dort wart, das ist ein Wüstenland. Es ist überhaupt nicht so wie hier. Es ist etwa 20-mal heller und es gibt keine Bäume und andere Dinge wie hier. Dort gibt es nur Kakteen und Sand. Ich habe mir das angeschaut, dann blickte ich auf. Etwa eine halbe Meile von mir entfernt sah ich eine ganze Herde Nabelschweine, die von dort herauskamen und ein paar Blätter fraßen. Ich dachte, wenn ich Bruder Fred und Bruder Norman nur dorthin bringen könnte, das wäre genau die richtige Stelle. Am Abend zuvor war der Heilige Geist so überwältigend im Lager, dass er mir Dinge erzählte, die sich ereignet hatten und stattfanden. Ich musste aufstehen und vom Lager weggehen. Am nächsten Morgen ging ich hinauf. Ich sagte, wenn ich Bruder Fred erreichen kann, werde ich ihn um diesen Berg herumführen, der etwa eine Meile in diese Richtung liegt. Ich musste etwa 2 Meilen gehen, vielleicht auch 3, um ihn abzuholen. Zurück in diese Richtung, hinunter zu dem, was wir Schweinerücken nennen, hinauf auf die zerklüfteten Berge, hinunter in diese Richtung, dann rüber, runter in diese Richtung, um ihn zu holen. Dann musste er bis zum Fuß des Hügels gehen, um Bruder Norman zu holen, was wahrscheinlich 4 oder 5 Meilen waren, und dann wieder zurück. Ich hatte vor, ein kleines Papiertaschentuch an einen Süßhülsenbaum zu hängen, damit ich bei meiner Rückkehr sehen konnte, auf welchen Bergrücken ich gehen musste. Ich kam gerade über einen kleinen Bergrücken mit vielen zerklüfteten Felsen und auf der anderen Seite, etwa 40-50 Meter unterhalb der Felsen, gab es einen Hirschpfad. Es war gegen 8 oder 9 Uhr am Tag. Meinst du, Bruder Fred, so gegen 9 Uhr oder so? Ich rannte schnell auf diese Seite, damit mich die Nabelschweine nicht sahen. Das sind nämlich echte Wildschweine und die sind ziemlich gefährlich. Ich ging also in diese Richtung über den Hügel und lief den Hügel hinauf. Ich lief einfach weiter in einem gemächlichen Laufschritt. Und auf einmal krachte es in der ganzen Gegend. Ich habe noch nie einen so schrecklichen Knall gehört. Es bebte und die Felsen bewegten sich. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich etwa 1,5 Meter hochgesprungen. Es hat mich einfach so erschreckt. Ich dachte, oh Mann. Ich dachte, jemand hätte auf mich geschossen. Ich hatte einen schwarzen Hut auf. Ich dachte, dass jemand auf mich geschossen hätte, weil er dachte, dass ein Nabelschwein den Berg hinaufläuft. Es war so laut, direkt bei mir. Dann, ganz plötzlich, sagte etwas, »Schau nach oben.« Da war es. Dann sagte er zu mir, »Es ist die Öffnung der 7 Siegel, kehr nach Hause zurück.« Und so kam ich hierher. Ich traf Bruder Fred und Bruder Norman etwa 1 Stunde später, als ich sie gefunden hatte. Sie waren aufgeregt und sprachen darüber. Da ist es. Die Wissenschaft sagt, dass es unmöglich ist, dass irgendein Dunst oder etwas wie Nebel oder Dampf so hoch aufsteigt. Seht ihr? Es geht nur bis, ich weiß es nicht. Wenn wir nach Übersee fahren, reisen wir auf 9000 Fuß. Das ist über den Stürmen. Das sind ungefähr 4 Meilen. Sagen wir mal, es sind vielleicht 15 Meilen, bis es keinen Wasserdampf mehr gibt. Aber das hier sind 26 Meilen und sie hingen den ganzen Tag dort. Seht ihr? Sie wissen nicht, was es ist. Aber Gott sei Dank, wir wissen es. Danke, Bruder Hickerson. Ich werde es auf meinem Schreibtisch aufbewahren. Und wenn wir das Buch schreiben, dann können wir es haben. Ich habe hier eine kleine Notiz, die mir gegeben wurde. Ich glaube, wir haben Zuwachs bekommen, seit ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, sein Name ist, zumindest der Name seines Vaters ist, David West. Sie haben einen kleinen Jungen, den Sie dem Herrn weihen wollen. Ist das richtig? War es heute Abend oder war es Mittwochabend? Ich weiß es nicht. Heute Abend? Ja, das ist gut. Du bist doch David, oder? Das habe ich mir gedacht, dass du es bist. In Ordnung. Wie wär's, wenn ihr den kleinen Jungen hochbringt? Wenn unsere Schwester hier ans Klavier kommt und das Lied »Bringt sie rein« anstimmt. Wenn der Pastor möchte, kann er gerne hierher kommen und wir werden den kleinen Jungen dem Herrn weihen. Wir versuchen, es biblisch zu handhaben. Das ist dein Enkel, Bruder West. Das ist wohl nicht möglich, oder? Schwester West, was sagst du dazu? Wisst ihr, was ich denke? Wisst ihr, ich bin auch schon Opa. Das erinnert mich an Bruder Demos Shikarian. Er stand vor einer großen Menschenmenge, er bringt alles durcheinander, so wie ich, wisst ihr. Er stand da, er sagte, wisst ihr, ich habe zu Rose gesagt, das ist seine Frau, dass ich mich schon viel älter fühle, seitdem ich Oma geworden bin. Er sagte, nein, ich meinte Opa. Ihr wisst schon, ich... Du bist da nicht allein, Bruder West. Es gibt ja viele davon. Und das ist ganz gut so. Ich denke, wir können unsere Enkelkinder wirklich genießen. Ich hoffe, das hört sich nicht verkehrt an, aber ich denke, wir können mehr Zeit mit ihnen verbringen, als damals mit unseren Kindern. Das habe ich kürzlich meine Frau gefragt. Sie sagte, klar, du vergnügst dich eine Weile mit ihnen, dann gibst du sie zurück an ihre Mutter und bist dann wieder weg. Nun, ich habe da hinten einen kleinen Enkel. Er sagte, Papa, predige, Papa, predige. Letzten Sonntagabend haben sie das Opfergeld eingesammelt und es auf den Tisch gelegt. Sie brachten ihn nach hinten und er hörte mich durch das Mikrofon. Er sagte, Papa, predige, Papa, predige. Und Billy sagte, ja, da oben. Er sagte, nein. Und das Opfergeld flog auf den Boden. Er wollte hierher kommen, wisst ihr? Er ruft mir immer zu, wenn er mich in einer Versammlung sieht. Er ruft, Papa, predige. Er ruft ganz laut. Ich finde sie richtig süß. Sag mal, kann ich mir vielleicht ein paar Haare von ihm leihen? Er braucht sie im Moment nicht. Ich schon. Wie heißt er? David Jonathan. Ist das nicht ein schöner Name? Nun, ich hoffe, dass sein Leben so verläuft, wie das von denen, nach denen er benannt wurde. David, der König David, so wie Christus auf seinem Thron sitzen wird. Und auch Jonathan, der geliebte Freund. Ja, das sind wirklich süße kleine Kerlchen. Wir schätzen sie sehr. Er wacht auf. Er kann genauso gut Amen rufen wie die anderen. Also lassen wir uns davon nicht stören. Wir weihen ihn dem Herrn. Ich finde es sehr schön, wenn ein junges Paar, dem Gott so ein kleines Kerlchen anvertraut hat, es dem Herrn weiht. Wenn ihr das tut, zeigt das, dass ihr Gott das zurückgebt, was er euch gegeben hat. Gott segne ihn. Wenn ihr ihn jetzt halten wollt, ich denke, dass die Mutter ihn vielleicht ein bisschen besser halten kann als ich. Wie wäre es, wenn wir ihm einfach die Hände auflegen? Wäre euch das lieber? Ich habe nämlich Angst, dass ich ihn fallen lassen oder nicht fallen lassen, sondern dass ich ihn zu feste drücke oder so. Wisst ihr? Ich habe immer Angst, sie zu verletzen. Meda sitzt dort hinten. Ich glaube, das ist ein Job auf dem Podium, um den sie mich irgendwie beneidet, wisst ihr? Sie hält so gerne die... Ah, sieh mal einer an. Er ist dabei, mich anzuschauen. Er ist ein feiner Kerl, jawohl. Vielleicht kann ich ihn halten, wer weiß. Oh, Schwester, nicht. Ich hoffe, er fällt nicht runter. Hier, ist er nicht süß? So süß. Wie geht es dir, Kleiner? So, nun, Kleiner. Lasst uns unsere Häupter neigen. Herr Jesus, vor vielen Jahren, als das Christentum in Form eines Mannes namens Christus, dem gesalbten Messias, geboren wurde, war Jesus sein Name. Die Menschen brachten ihre kleinen Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegen und sie segnen konnte. Und er sagte, »Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich.« Dieses liebe kleine Paar, ihre Großeltern und sie selbst, sind wahre Nachfolger des Wortes. Herr Jesus, heute Abend bringe ich und halte hier vor dir, der Pastor und ich, diesen lieben kleinen David Jonathan West. Ich übergebe ihn dir von seiner Mutter und seinem Vater. Herr, ich bitte dich für ihn um Gesundheit, Kraft und ein langes Leben im Dienst zur Ehre Gottes des Allmächtigen, der ihn in diese Welt gebracht hat. Möge der Segen Gottes auf ihm ruhen. Möge der Heilige Geist auf diesem Kind ruhen. Wenn es ein Morgen gibt, möge er das Evangelium weitertragen, das seine Eltern und Großeltern heute so hochhalten. Gewähre es, Herr. Im Namen Jesu Christi übergebe ich dir dieses Kind, damit sein Leben geweiht ist. Amen. Ich denke, Sie wollen ein Foto von dem kleinen Kerlchen machen. Eine Kamera klickt. Ich bin auch gesprungen. Gott segne dich, Schwester. Mögt ihr den Herrn Jesus immer lieben und wertschätzen und den Kleinen in der Ermahnung Gottes aufziehen und einen wunderbaren kleinen Jungen haben. Da bin ich mir sicher. Gott sei mit euch. Ich glaube, er hat seinen kleinen Stuller fallen lassen. Haben Sie ihn? Oh Mann. Jetzt lasst uns das kleine Lied »Bringt sie rein« singen. Alle zusammen für den kleinen Jungen. In Ordnung, Schwester. Bringt sie rein, bringt sie rein. Bringt die Kleinen zu Jesus. Ich kenne keine besseren Hände, denen ich sie anvertrauen könnte. Ihr etwa? Die Hände des Herrn Jesus. Nun, ich weiß, es ist heiß da draußen. Ich möchte dem Hausmeister sagen, meinem Bruder Doc oder wer sich sonst noch darum kümmert, einige der Schwestern ruinieren ihre Kleider an dem Schmierfett, das auf dem Stuhl ist. Wie viele haben etwas davon abbekommen? Ich weiß es, meine Frau, meine beiden Töchter, die kleine Betty Collins, Frau Bieler, einige von ihnen. Da ist etwas, da ist Fett drauf. Sieh es dir mal an, Doc, wenn du kannst. Es ist Fett oder Farbe oder so etwas, genau dort, wo bei den Sitzen gearbeitet wird. Ist es doch nicht so? Oder Edgar Doc Brenham sagt, da ist kein Fett drauf, das man wegmachen könnte. Nun, ich weiß nicht, was es dann ist. Es wurde mir gesagt und ich sagte, ich würde es Doc gegenüber erwähnen. In Ordnung. Also, Gebetsversammlung am Mittwochabend. Gibt es noch etwas anderes? Hast du es angekündigt? Hast du deine Ankündigungen gemacht, Bruder Neville? Alle Ankündigungen sind gemacht. Nun, so der Herr will, möchte ich am nächsten Sonntagmorgen über das Thema sprechen, dass diese Generation angeklagt wird, weil sie Christus gekreuzigt hat. Ihr sagt, diese Generation kann es nicht getan haben. Wir werden herausfinden, ob sie es getan hat oder nicht, gemäß dem Wort. Nächsten Sonntagmorgen, so der Herr will. Nun, wenn etwas passiert. Ich soll diese Woche in Houston bei einer Konferenz sein, die bis Sonntag dauert, also weiß ich nicht, ob ich es schaffe oder nicht. Davor haben wir aber noch ein paar Sonntage, an denen wir da sind. Dann fahren wir in der letzten Woche des Monats nach Chicago zur Konferenz oder zur Versammlung. Und dann muss ich die Familie zurück nach Arizona bringen, denn die Ferien sind vorbei und die Kinder müssen wieder zur Schule gehen. Wie viele haben sich am Lesen des Wortes und an den Segnungen des Herrn erfreut? Wir alle, so sehr. Nun, es ist heiß und ich weiß, dass einige von euch heute Abend nach Hause fahren. Ich weiß, dass Bruder Rodney und Charlie und die anderen eine lange Strecke fahren müssen. Augenblick mal, ihr seid doch im Urlaub, oder? Ich habe gehört, dass ihr angeln geht. Der Herr rechnet dem Mann die Zeit nicht an, in der er angelt. Man wird nicht älter, wenn man angelt. Also, ihr Mädels, geht mit ihnen. Seht ihr? Und ich komme mit, wenn ich kann. Und wisst ihr? Der liebe Gott, so sagen sie, rechnet dem Mann die Zeit nicht an, in der er angelt. Mach es ausgiebig, wenn du dich ganz elendig fühlst. Angeln ist die beste Entspannung, die ich je in meinem Leben gefunden habe. Ich hatte mal eine Karte von Herrn Troutman. Erinnert sich noch jemand an Herrn Troutman, die Eisfabrik in New Albany? Er hatte eine kleine Karte mit den Worten »Dort beim Angeln«. Da stand weiter »Jeder Mann hat Brüder, dort beim Angeln«. Er wird immer eine helfende Hand reichen, dort beim Angeln. Es gab etwa 8 oder 10 verschiedene Dinge und ganz unten stand, der Mensch ist Gott näher, dort beim Angeln. Ich glaube, das stimmt so ziemlich. Die Reichen und die Armen sind alle gleich, dort beim Angeln. Seht ihr? Er wird immer eine helfende Hand reichen, dort beim Angeln. Bei allem ging es um dort beim Angeln. Nun, ich möchte euch noch eine andere Angelei nennen, mit der ich in den letzten 33 Jahren beschäftigt bin, das Fischen nach den Seelen der Menschen. Möge der Herr uns helfen, jeden zu gewinnen, den wir finden können. Nun, heute Abend wird aufgenommen. Heute Morgen, wenn Jim hier ist oder aufnimmt, habe ich auf dem Tonband gesagt, jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, der zweite Auszug. Ich habe nicht den zweiten gemeint, es soll heißen, der dritte Auszug. Der Heilige Geist in Form einer Feuersäule, Gott, der in einer Manifestation herabkam, führte den ersten Auszug herbei und brachte Israel aus Ägypten heraus. Der zweite Auszug war, als Christus die Gemeinde aus dem Judentum herausführte. Und beim dritten Auszug holt dieselbe Feuersäule die Braut aus der Gemeinde. Seht ihr? Aus dem Natürlichen, aus dem Geistlichen und das Geistliche aus dem Geistlichen. Die drei, seht ihr, das Geistliche aus der Gemeinde, genauer gesagt. Dann haben wir die drei, diese drei Zeitalter. Heute Abend möchte ich ein weiteres Tonband machen und das heißt, ist dein Leben des Evangeliums würdig? Wahrscheinlich wird es nicht sehr lange dauern. Nun, ich habe hier nur einige Bibelstellen und Notizen, aber zuerst wollen wir Gottes Wort lesen. Bevor wir das tun, beugen wir kurz unsere Herzen vor ihm. Herr Jesus, jeder Mann, jede Frau oder jedes Kind kann die Seiten dieser Bibel umblättern, aber niemand außer dir kann sie offenbaren. Ich bete, Herr, dass du diesen Text nimmst, der mir auf das Herz gelegt wurde, um ihn in alle Länder zu senden, damit die Menschen erkennen, was für ein Leben sie führen sollen. Denn so viele haben mich gefragt, besteht ein christliches Leben darin, immer den Gottesdienst zu besuchen oder darin, den Armen und Bedürftigen zu helfen, oder in einer Gemeindemitgliedschaft oder in der Treue zu einer Gemeinde und ähnliche Fragen. Vater, möge die richtige Antwort heute Abend durch diese Worte kommen, während wir uns bemühen, sie den Menschen zu vermitteln. Im Namen von Jesus Christus bitten wir darum. Amen. Schlagt nun in euren Bibeln das Buch Lukas auf, und wir beginnen mit dem 14. Kapitel und dem 16. Vers, um einige Bibelstellen als Grundlage und Hintergrund für das zu lesen, was wir in etwa 30 bis 40 Minuten betrachten wollen. Nun der 16. Vers des 14. Kapitels des Lukas-Evangeliums. Da sprach er zu ihm: Ein Mann machte ein großes Abendmahl und lud viele ein, und er sandte seine Knechte zur Stunde des Abendmahls aus, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn alles ist nun bereit. Und sie fingen alle einmütig an, sich zu entschuldigen. Der erste sagte zu ihm: Ich habe ein Stück Land gekauft und muss es mir ansehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu prüfen, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe eine Frau geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. Da kam der Knecht und zeigte seinem Herrn all diese Dinge. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: Beachtet, es heißt nicht Knechte, sondern Knecht. Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen und in die Städte und führe die Armen und Krüppel und Blinden herbei. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, und doch ist noch Raum. Der Herr sprach zu seinem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Hecken und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner von denen, die eingeladen wurden, von meinem Abendmahl kosten wird. Habt ihr bemerkt, dass es 3 Züge oder 3 Bewegungen gab? Zuerst gingen sie hinaus und riefen die, die aufgefordert waren, zu kommen, und sie taten es nicht. Deshalb begann ein Heilungsfeldzug, um die Blinden und Lahmen hereinzuholen. Und da immer noch Platz war, ging er hinaus und nötigte die Guten, die Bösen und die Gleichgültigen. Auch sie sollten hereinkommen. Nun, ein anderes Gleichnis hierzu, etwa in der Art, ist in Matthäus 22, 1-10, wenn ihr es später lesen wollt. Ich habe dieses Thema von dort abgeleitet: Ist dein Leben des Evangeliums würdig? Jesus sagt hier, dass Menschen immer versucht haben, Ausreden zu finden, Gottes Wort bezüglich seiner Einladung nicht anzunehmen. Obwohl es ihnen eindeutig bewiesen wurde, dass es sein Abendmahl und seine Einladung ist, bringen Menschen dennoch ständig Ausreden vor. Und wenn man Matthäus 22 liest, wird man feststellen, dass die Ausreden auch dort gemacht wurden. Es bezog sich auf alle Zeitabschnitte. In dem einen Zeitabschnitt ist die Rede von einem Mann, der einen Weinberg hatte und diese Männer gebeten hatte. Wir kennen dieses Gleichnis, wie er seine Knechte schickte, um von diesem Weinberg zu ernten. Der erste Knecht kam, und was taten sie? Sie verjagten ihn. Als der nächste Knecht kam, steinigten sie auch ihn. Und so verjagten diese grausamen Männer einen Knecht nach dem anderen. Schließlich sandte der König seinen Sohn. Und als sein Sohn kam, erfahren wir, dass sie sagten: Das ist ein Erbe. Wir werden ihn töten, dann haben wir alles. Da sagte Jesus zu ihnen: Der König sandte aus und tötete die Mörder und brannte ihre Stadt nieder. Wenn Gott einen Menschen einlädt, etwas zu tun, und wenn der Mensch die Einladung, die er ihm gegeben hat, ablehnt, dann bleibt nichts anderes übrig als das Gericht, nachdem die Gnade verschmäht wurde. Wenn man die Grenzen der Barmherzigkeit überschreitet, bleibt nur noch eines übrig, das Gericht. Wir stellen fest, dass der Mensch das in allen Zeiten getan hat. In der Bibel ist das in fast jedem Zeitabschnitt geschehen. Als Gott seinen Diener Noah sandte, machte er einen Weg des Entkommens für alle Menschen, die gerettet werden wollten. Aber die Menschen lachten nur und verhöhnten Noah. Gott machte den Weg, doch sie hatten eine Ausrede. Er entsprach nicht ihrem modernen Denken. Es war nicht so, wie sie es wollten, deshalb suchten sie in den Tagen Noahs nach Ausreden. In den Tagen von Mose hatten sie Ausreden. Sie hatten Ausreden in den Tagen von Elia. Sie hatten Ausreden in den Tagen von Christus. Und auch heute haben sie Ausreden. Nun, dass er direkt zu Israel sprach, zu denen, die zum Fest geladen waren, würde ich heute auch auf die Menschen, auf die Gemeinde anwenden, die aufgefordert wurden, zum geistlichen Fest des Herrn zu kommen und es einfach nicht tun. Sie tun es nicht. Sie wollen es nicht tun. Sie haben andere Dinge zu tun. Sie finden Ausreden. Wenn Israel vor 2000 Jahren die an sie ergangene Einladung angenommen hätte, wären sie heute nicht so, wie sie sind. Vor 2000 Jahren lehnte Israel die Einladung zum Hochzeitsmahl ab und sie gingen ins Gericht. Aber, wie Jesus sagte, sie steinigten und töteten die Propheten, die zu ihnen gesandt worden waren, und suchten nach Ausreden, wie sie es immer taten. Wir stellen fest, dass Jesus sich damals mit niemandem von ihnen verbündete. Sie fragten: Wann hat dieser Mann das gelernt? Aus welcher Schule kommt er? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria? Sind seine Brüder nicht Joses und Jakobus und so weiter? Und sind seine Schwestern nicht bei uns? Woher hat dieser Mann dann die Vollmacht, dies zu tun? Seht ihr? Mit anderen Worten, er hat sich nicht mit ihnen verbündet. Also sagten sie: Er ist der Beelzebub. Er ist ein Samariter. Er hat einen Teufel und er ist verrückt. Er ist ein Mann, der einen bösen Geist hat im religiösen Bereich, und das hat ihn verrückt gemacht. So ist es. Er ist da draußen wie ein wilder Mann. Schenkt ihm keine Beachtung. Wir wissen, was mit Israel geschah, und sie schrien laut. Sie waren sich so sicher, dass dieser Mann verkehrt war, bis sie sagten, als sie ihn verurteilten: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Seitdem ist es noch immer so. Jesus versuchte ihnen zu sagen, dass es ihre Ausreden waren, durch die die Propheten und auch die Gerechten getötet wurden, die zu ihnen gesandt waren. Sie akzeptierten die Lehrsatzungen der Menschen, anstatt das Wort Gottes anzunehmen. Damit hatten sie das Wort Gottes wirkungslos gemacht. Nun musst du entweder sagen, dass dies hier Gottes Wille und Gottes Absicht ist, oder du kannst dir etwas anderes einfallen lassen, das besser ist als dies hier. Du musst dich für das eine oder das andere entscheiden. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du musst sagen: Das ist die Wahrheit. Oder: Das ist ein Teil der Wahrheit. Oder: Es ist nicht die ganze Wahrheit. Oder: Es ist nicht richtig zusammengesetzt. Oder: Es ist nicht richtig ausgelegt. Die Bibel sagt, das Wort Gottes darf nicht eigenmächtig ausgelegt werden. Niemand soll es auslegen. Es ist genau so geschrieben, wie Gott es ausgelegt haben will. Genau das, was es aussagt, so soll es auch sein. Nimm es einfach so, wie es ausgesprochen und hier niedergeschrieben wurde. Nun, sie akzeptieren ihre Glaubensbekenntnisse. Sie machen Gottes Verheißungen für sie unwirksam. Sie gehen daran vorbei. Sie lassen es links liegen. Wenn Russland vor 75 Jahren, als der Heilige Geist in Russland fiel, den Pfingstsegen angenommen hätte, wären sie heute keine Kommunisten. Vor 75 Jahren gab es in Russland eine große Erweckung. Gott kam zu ihnen und sie hatten große Erweckungen bis nach Sibirien hinein. Und was haben sie getan? Sie haben es abgelehnt. Heute ist das Land dahin und die Gemeinden können nur noch mit Erlaubnis Gottesdienste abhalten. Sie sind dem Gericht verfallen. Sie haben sich auf diesen wilden Rausch des Kommunismus eingelassen und sich dem Teufel verkauft. Vor 50 Jahren fiel der Heilige Geist in England. Kurz danach traten George Jeffreys, F.F. Bosworth, Charles Price und Smith Wigglesworth auf, diese großen Kämpfer des Glaubens, und boten England die Erweckung durch den Heiligen Geist an. Aber was haben sie getan? Sie lachten sie aus, steckten sie ins Gefängnis, nannten sie verrückt und dachten, sie hätten ihren Verstand verloren. Die Kirchen weigerten sich, die Menschen zu hören, und doch heilten sie Kranke, trieben Teufel aus und taten große Werke. Weil England als Nation das Evangelium abgelehnt hat, sind ihre Sünden auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt auf der ganzen Welt, sogar unter Berücksichtigung von Rom und Frankreich, kaum eine abgefallenere Nation als England. Es ist die Mutter des Abfalls vom Glauben. Genau dort, wo Finney und viele andere große Männer gepredigt haben, auf dem Heumarkt, Charles G. Finney und Wesley und so weiter, und sie haben es abgelehnt. Gerade erst in den letzten beiden Wochen stand in den Zeitungen, dass ihre führenden Männer so schwach bezüglich der sexuellen Anziehungskraft der Frauen geworden sind, bis das Spione reinkommen. Und ihr Anführer hat noch mehr von ihnen gefunden. Die Zeitschriften waren voll davon. Die Sünde des Skandals direkt in ihrer Regierung hat ihren schändlichen Namen in die ganze Welt gesät. Warum? Weil sie die Wahrheit abgelehnt haben. Sie hatten ihre Ausrede und sie sind am Ende. England ist bei Gott schon lange erledigt. In Amerika gab es vor 15 Jahren eine große Heilungserweckung, die nach Pfingsten in der Nation hervorkam, und sogar in der Hauptstadt Washington D.C. gab es eine Erweckung. Präsidenten, Vizepräsidenten, bedeutende Leute, Gouverneure, große Dinge geschahen. Gouverneure und andere Männer wurden geheilt. Der Kongressabgeordnete Upshaw zum Beispiel war 66 Jahre lang ein Krüppel gewesen und sie konnten sich nicht umdrehen und sagen, dass es nicht so war. Es war direkt vor ihnen, aber sie lehnten es ab. Das ist heute Abend der Grund, warum diese Nation so ist. Sie ist dem Untergang geweiht. Es gibt überhaupt keine Hoffnung für sie. Sie hat die Grenze zwischen Gericht und Gnade überschritten. Sie haben die Wahl getroffen, wer die Nation beherrschen soll. Und sie ist verdorben, bis ins Mark. Ihre Politik ist verdorben. Die Moral in dieser Nation ist niedriger als alles, was ich mir vorstellen kann. Und ihr religiöses System ist noch verdorbener als die Moral. Alle Kirchen des Landes haben sich der Kirchenallianz angeschlossen und dadurch das Malzeichen des Tieres angenommen. Was für eine Sache! Warum? Christus gibt ihnen die Gelegenheit. Kommt zu meinem Fest, dem Pfingstfest, was 50 bedeutet. Als der Heilige Geist über Russland ausgegossen wurde, wurden sie zu einem Pfingstfest, einem geistlichen Fest aufgerufen, und sie lehnten es ab. England, der Heilige Geist wurde über sie ausgegossen, und sie lehnten ihn ab. Amerika, der Heilige Geist wurde über sie ausgegossen, und sie haben ihn abgelehnt. Er hat dreimal eingeladen, dreimal sandte er aus, und sie hörten nicht auf die Aufforderung. Dann schickte er nochmals und sagte, geht und nötigt die Leute zu kommen, am Tisch ist noch Platz, der Tisch ist bereit, es ist noch Platz. Ich glaube, Gott wird vielleicht in den nächsten Monaten oder einem Jahr oder so eine weitere Erschütterung durch das Land schicken, denn irgendwo dort draußen gibt es noch jemanden, einen vorherbestimmten Samen, auf den das Licht fallen muss, irgendwo auf der Welt. Die Nation selbst ist dahin. Ich habe vor kurzem etwas in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Life gesehen, es war in Hot Springs. Und da sah ich denke, es war ein Gouverneur des Staates New York, wie er mit einer Striptease-Tänzerin drüben in Honolulu tanzte. Und darunter war etwas über einen anderen berühmten Mann. Oh, was für eine Schande! Schaut euch unsere Nation heute an. Seht euch den Zustand unserer Nation an. Seht euch an, wie tief sie gesunken ist. Schaut euch unser religiöses System heute an. Wie kann es sein, dass die Kirchen in den Zustand geraten sind, in dem sie sich jetzt befinden, weil sie die Botschaft Gottes, die Einladung zum Fest zu kommen, zurückgewiesen und abgelehnt haben? Kann man ein solches Leben als des Evangeliums würdig bezeichnen? Kann man ein Leben so bezeichnen, das seine Leute dazu bringt und ihnen erlaubt, diese Dinge zu tun, Zigaretten zu rauchen? Neulich spielte hier unten im Park eine kleine Kirchenmannschaft und der Sohn meines Schwagers ist Werfer in einer der Mannschaften. Er war also als Werfer dabei und es spielte auch eine Kirchenmannschaft. Auch der Pastor saß da mit diesen Jungs auf dem Boden und spielte. Und der Pastor rauchte eine Zigarette nach der anderen. Er ist von einer Kirche ganz in der Nähe von hier. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Mann, sogar Menschen hier aus der Zuhörerschaft haben es mitbekommen. Aber es ist schon so weit gekommen, dass man so etwas gar nicht mehr beachtet. Eine bestimmte große Gemeinde, eine Baptistengemeinde, die mir bekannt ist, lässt zwischen der Sonntagsschule und dem Hauptgottesdienst 15 Minuten frei, damit der Pastor und alle anderen draußen stehen und rauchen können. John Smith, der Gründer dieser Gemeinde, betete so sehr, dass Gott eine Erweckung senden möge, dass seine Augen am Abend zugeschwollen waren und seine Frau ihn zum Tisch führen und ihn mit einem Löffel füttern musste. Könnte dieser Mann den Zustand der Gemeinde heute sehen, würde er sich in seinem Grab umdrehen. Was ist es? Sie wurden eingeladen und haben es abgelehnt. Das ist es. Denkt daran, Jesus sagte hier, dass die Geladenen, die nicht kamen, an seinem Mahl keinen Anteil haben werden. Wenn Gott den Heiligen Geist sendet und an die Tür eines Menschen klopft und er ihn bewusst abweist, wird er ihn irgendwann zum letzten Mal abweisen und dann bist du kein bevorrechtigter Mensch mehr. Du kannst in einer Gemeinde sitzen und dem Evangelium zuhören und mit dem Evangelium einverstanden sein. Du sagst dann vielleicht, ich weiß, dass es richtig ist, aber du rührst keinen Finger, um der Sache zu helfen. Siehst du, du hörst nur zu und sagst, ich glaube, es ist richtig. Dann sympathisierst du nur mit der Sache. Ich könnte sagen, ich glaube, das sind 10.000 Dollar, das heißt aber nicht, dass ich sie habe. Ich könnte sagen, das ist gutes, kaltes Wasser, aber ich weigere mich, es zu trinken. Verstehst du, was ich meine? Und so ist es mit dem ewigen Leben. Wenn du dich weigerst, es zu tun, wirst du eines Tages die Grenze zwischen Gericht und Barmherzigkeit überschreiten, und dann wirst du nicht mehr das Vorrecht haben, zu kommen und es zu empfangen. An euch, die ihr hierher kommt, ich bin nicht verantwortlich für die, zu denen andere Prediger predigen. Aber wenn es richtig ist, dann schuldest du ihm dein Leben. Gibt es etwas Größeres, etwas, das dir mehr nützen würde, als zu wissen, dass du das ewige Leben haben kannst? Was wäre, wenn ich hier Kapseln austeilen würde, von denen man einen wissenschaftlichen Beweis hätte, dass wer sie einnimmt, 1000 Jahre lebt? Dann müsste Militär aufgeboten werden, um die Leute von hier zu vertreiben. Man müsste dafür keinen Altarruf abhalten, man müsste sie von hier wegprügeln, um 1000 Jahre zu leben. Und doch ist es wissenschaftlich bewiesen, dass der ewige Gott in all seiner Macht seiner Auferstehung euch das ewige Leben verheißt. Satan stellt seine Legionen auf und hält euch davon ab. Doch man kann der Sache ins Angesicht sehen und verständig genug sein und erkennen, dass es richtig ist, und es dann dennoch ablehnen. Seht ihr? Irgendetwas, irgendeine Ausrede. Es ist zu heiß. Ich bin zu müde. Ich mache es morgen. Irgendeine Ausrede, das ist alles, was sie tun. Wenn ihr den Tag des Erscheinens ablehnt, trennt euch das von Gott. Nun, wir sehen dies. Im Alten Testament gab es das sogenannte Halljahr. In diesem Jahr konnten alle Menschen, die Sklaven waren, frei werden, wenn das Jubeljahr eingeläutet wurde. Wenn ein Mann nicht hinausging, wenn er eine Ausrede hatte, dass er nicht zu seinem Land zurückkehren wollte, dann musste er sich am Pfosten im Tempel mit einer Ahle ins Ohr stechen lassen. Egal, wie viele Halljahre dann noch kommen, der Mann war erledigt. Er konnte nie wieder als Bürger Israels zurückkehren, nie wieder. Was hat er getan? Er lehnte seine Einladung ab. Er brauchte nichts zu bezahlen, die Schuld seiner Sklaverei war erloschen, seine Familie war frei. Er konnte sofort in sein Heimatland zurückkehren und sich sein Eigentum holen. Aber wenn er sich weigerte, es zu tun, wurde er nicht mehr zu Israel gezählt und sein Besitz wurde einem anderen gegeben. Was für das Natürliche gilt, trifft auch auf das Geistliche zu. Wenn wir als Erben des ewigen Lebens das Evangelium hören und wissen, dass es wahr ist, es aber ablehnen und uns weigern, es zu tun oder darauf zu hören, nehmen wir das Malzeichen des Tieres an. Jemand sagte, es wird ein Malzeichen des Tieres geben, es wird eines Tages kommen. Ich sage euch, es ist schon da. Sobald der Heilige Geist zu fallen beginnt, setzt auch das Malzeichen des Tieres ein. Seht, es gibt nur die beiden Dinge. Das eine ist, es anzunehmen und das Siegel Gottes zu erhalten. Wer es ablehnt, nimmt das Malzeichen des Tieres an. Das Siegel Gottes abzulehnen bedeutet, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Versteht das jeder? Das Siegel Gottes abzulehnen bedeutet, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Denn die Bibel sagt, alle, die nicht mit dem Siegel Gottes versiegelt waren, nahmen das Malzeichen des Tieres an. Als die Posaune ertönte, konnten alle, die wollten, frei werden. Diejenigen, die das nicht wollten, wurden gekennzeichnet. Nun, wenn wir von dem Malzeichen des Tieres in der Zukunft sprechen, dann meinen wir sein Offenbarwerden, wenn man erkennen wird, was man getan hat. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er wird offenbar werden. Wenn wir den Herrn Jesus in Herrlichkeit kommen sehen, wenn wir die verwandelnde Kraft spüren, wenn wir sehen, wie die Toten aus den Gräbern auferstehen, dann wissen wir, dass wir eine Sekunde später verwandelt werden und einen Körper haben werden wie er. Er wird offenbar werden. Dann werden diejenigen, die ihn abgelehnt haben, zurückbleiben, draußen bleiben. Sprach Jesus nicht von den Jungfrauen, die hingingen, um Christus zu begegnen? Einige von ihnen schliefen ein, in der ersten Wache, in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, bis hin zur siebten Wache. Aber in der siebten Wache ertönte der Ruf: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Und alle, die schliefen, erwachten. Alle Zeitalter seit Pfingsten erwachten. Vom siebten Gemeindezeitalter an sind alle aufgewacht. Und die, die in diesem Gemeindezeitalter lebten, sie wurden verwandelt, sie gingen hinein. Genau zu der Zeit, als sie hineingingen, kam die schlafende Jungfrau und sagte: Wir wollen etwas von eurem Öl kaufen. Sie aber sagten: Wir haben gerade genug für uns selbst, geht zu denen, die es verkaufen. Und während sie noch versuchten, das Öl zu empfangen, kam der Bräutigam. Es hat noch nie eine Zeit in der Geschichte der Welt gegeben, in der die Episkopalen, Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, die Zeitungen sind voll davon. Die religiösen Zeitungen preisen Gott, dass die schlafenden Jungfrauen jetzt versuchen, Pfingsten zu empfangen, dass sie versuchen, den Heiligen Geist zu empfangen. Merken die Leute nicht, dass das nach dem Wort Gottes nicht geschehen wird? Während sie noch versuchten, zurückzukommen, kam der Bräutigam und nahm die Braut hinweg, und sie wurden zum Gericht in die völlige Finsternis geworfen, weil sie ihre Einladung abgelehnt hatten. Alle Menschen sind eingeladen zu kommen. In jedem Zeitalter hat Gott sein Licht ausgesandt und es wurde abgelehnt. Nun, heute ist es nicht anders als an jedem anderen Tag, den Tag des Erscheinens abzulehnen. Wenn Gott die Gemeinde und die Menschen aufsucht, dann nimm es an. Verschiebe es nicht auf das nächste Jahr, auf die nächste Erweckung. Dies ist die Stunde. Heute ist der Tag des Heils. Denk daran, dass Gott niemals eine Botschaft gesandt hat, ohne sie mit dem Übernatürlichen zu bestätigen. Jesus selbst sagte: Wenn ich die Werke meines Vaters nicht tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ich aber die Werke tue, dann glaubt den Werken, wenn ihr mir nicht glauben könnt, wenn ihr es klar erkennt und es manifestiert worden ist. Nun ist die Zeit gekommen, dass sie es ablehnt, dann wird ihr mit einer Ahle ins Ohr gebohrt, dann wird sie es nie hören. Jetzt geht sie in die Kirchenallianz, um dann das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Jemand hat mir vor kurzem die Zeitung gegeben, in der stand, was dieser neue Papst gesagt hat. Eines der großen Ziele ist es, die Gemeinden zu vereinen. Sie werden es so gewiss tun, wie ich hier stehe. Und die Protestanten fallen darauf herein. Seht ihr? Die Bibel sagt, Paulus, der Prophet des Herrn, sagte: Jener Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst ein Abfallen, bevor der Mensch der Sünde offenbart wird. Er, der im Tempel Gottes sitzt und sich selbst erhebt über alles, was Gott ist. Er, der wie Gott die Sünden auf Erden vergibt und so weiter. Wie das geschehen ist. Aber das konnte erst nach dem Abfallen geschehen, als die Gemeinde anfing, sich vom geistlichen Fest zu entfernen, sich zurückzuziehen und sich zu organisieren. Und dann blieb die Offenbarung nicht in der Gemeinde. Denkt daran, dass Israel Tag und Nacht mit der Feuersäule umherzog. Wenn sich die Feuersäule bewegte, bewegten sie sich mit ihr. Denkt daran, in der Nacht war sie ein Feuer und am Tag eine Wolke. Also konnte sie zu jeder Zeit kommen, ob Tag oder Nacht. Aber wo auch immer sie war, es wurde dafür gesorgt, dass sie nicht übersehen werden konnte. In der Nacht war sie ein Licht und tagsüber eine Wolke, und sie folgten ihr. Jawohl, genau das Gleiche. Martin Luther sah es. Was tat er? Er kam aus dem Katholizismus heraus. Aber was taten sie? Sie bauten einen kleinen Zaun um sich herum und sagten: Wir sind Lutheraner, das ist es. Dann sah Wesley, wie es sich von dort weg bewegte. Er ging. Was haben sie dann gemacht? Sie bauten einen kleinen Zaun darum und sagten: Das ist es. Was machte das Licht dann? Es ging wieder weiter. Pfingsten hat es gesehen. Was machten sie dann? Sie verließen die Wesleyaner und Nazarener und so weiter. Doch was machten sie? Sie errichteten einen kleinen Zaun um die Sache und nannten sie: Wir sind die Einheit und wir sind die Dreieinigkeit und wir sind die Vereinten und all das. Was machte er dann? Gott hat sich einfach davon entfernt. Seht ihr? Das können wir nicht tun. Wir müssen nachfolgen, jeden Tag, jede Stunde des Tages, Schritt für Schritt auf dem Weg. Wir müssen uns von dem Herrn Jesus Christus leiten lassen. Wenn wir das nicht tun, führen wir ein Leben der Organisationen. Ein Leben, das nicht täglich Christus nachfolgt, ist nicht würdig. Ein Mann, der am Sonntag ein Christ ist und in die Gemeinde geht, dort sitzt und denkt, die Gemeinde gehöre ihm, weil er dieses oder jenes tut, am Montag aber stiehlt und lügt er. Frauen, die an öffentlichen Stränden und auf den Straßen unmoralische Kleidung tragen. Ich dachte an die First Lady, die sich nicht einmal geschminkt hat, als sie dort beim Papst war, doch als sie zurückkam, brachte sie die Frauen im ganzen Land dazu, die Haare genauso zu schneiden wie sie. Und diese Kleider, als sie Mutter wurde, wollte jede Frau im Land so ein Mutterkleid tragen. Das stimmt. Das sind Vorbilder. Sie wissen, dass diese Leute das tun. Sie nehmen einen Geist der Welt an. Dieser gehört nicht in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Frauen sollten auf Jesus Christus schauen. Ihr solltet auf Sarah und die Frauen des Alten Testaments schauen. Ich habe neulich irgendwo gepredigt, dass Frauen ihrem Mann gehorchen sollen. Gehorchen? Ja, das hat man schon lange aus der Trauzeremonie gestrichen. Aber das werden sie nicht tun. Oh nein, sie leben in Amerika und das lassen sie dich wissen. Sie werden nicht gehorchen, aber solange ihr es nicht tut, versucht nicht, euch als Christen zu bezeichnen, denn ihr seid es nicht. Es ist mir egal, wie sehr du tanzt und in Zungen redest, wenn du deinem Mann nicht gehorchst, bist du außerhalb des Willens Gottes. Eine Frau, die kurze Hosen trägt und diese Dinge auf der Straße tut, sollte sich überhaupt nicht als Christin bezeichnen. Du möchtest die Welt haben und trotzdem dein Zeugnis aufrechterhalten. In der Gegenwart Gottes kannst du damit nicht bestehen, wenn du es doch eigentlich besser weißt. Beachtet, das Ohr durchbohrt, gekennzeichnet, dann werdet ihr nie wieder hören. Denkt daran, das ist ein Zeichen dafür, die Ohren zu verschließen. Ihr werdet es nicht mehr hören. Ihr werdet nicht zuhören. Ihr werdet nie wieder in der Lage sein, es noch einmal zu tun. Sie glaubt es nicht. Sage nicht, dass sie es glaubt. Nein, sie wird dir dann schon sagen. Sie weiß es nicht. Ich frage euch, wie kann eine Dame, als ich letzten Sonntagabend, also vor einer Woche, über ein rot aufleuchtendes Licht gesprochen habe, habe ich gesagt, dass Frauen schöner geworden sind als jemals zuvor. Nun, nichts gegen die Frau, aber es geht darum, wie sie damit umgeht. Seht ihr? Sie ist so, damit sie versucht wird, so wie Eva zu dem Baum gebracht wurde. Jeder Mann, jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss durch die Stunde der Prüfung gehen. Dies ist das Zeitalter der Frauen. So ist es in dieser Nation, wo sie diese Prüfung durchmachen müssen. Wenn sie eine hübsche Frau ist und sich wie eine Schwester verhält, wird sie von Gott gesegnet sein. Aber wenn sie es weiß und hingeht und sich zur Schau stellt, zeigt das, dass sie einen schlechten Geist hat. Ich denke, viele von ihnen beabsichtigen nicht, so zu sein, aber sie merken es nicht. Wollt ihr mir sagen, dass eine anständige, vernünftige Frau sich diese knappen Klamotten, die sie hier auf der Straße tragen, anziehen kann? Ich habe zwei junge Mädchen, die hier sitzen. Ich weiß nicht, wie die Kinder sich entwickeln werden. Ich bete einfach für sie. Die Kinder von heute, ich weiß nicht. Man kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Sie sind nicht davor gefeit. Vor Jesus Christus müssen sie auf ihren eigenen Füßen stehen und sich verantworten. Sie können dort nicht aufgrund dessen eingehen, was ich glaube oder was ihre Mutter glaubt. Ich weiß nicht, was sie tun werden. Aber ich glaube, wenn die Mädchen in solcher Kleidung auf die Straße gingen und ein Mann sie belästigen würde, könnte ich den Mann nicht verurteilen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Das stimmt. Ich würde die Mädchen verurteilen. Sie hatten kein Recht, das zu tun. Hör zu, man lehrt heute, der Mensch ist nicht mehr als ein Tier. Er stammt von der Rasse der Tiere ab. Schaut, dann stellt er ihn da draußen hin wie... Zu bestimmten Zeiten bringt man den Hund zu dem kleinen Weibchen, durch die Zäune und so weiter, weil das kleine Weibchen in diesem Zustand ist, bei Schweinen, Kühen, jedem anderen Tier. Wenn unser Leben wie das eines Tieres ist, was im körperlichen Bereich ja auch so ist, wenn eine Frau sich auf diese Weise präsentiert, beweist sie, dass sie so ist wie der kleine Hund, ganz genauso, denn sonst würde sie das nicht tun. Sie weiß es. Die Natur lehrt sie, dass der Mann sie ansehen wird. Und die Bibel sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Das führt zu einer Zeit der Prüfung. Der Teufel macht die Frauen hübsch, entkleidet sie und präsentiert sie, um euch auf die Probe zu stellen. Männer, wendet eure Köpfe ab. Seid Söhne Gottes. Frauen, kleidet euch wie Töchter Gottes, damit ihr euch nicht wegen Ehebruchs an jenem Tag verantworten müsst. Wenn diese Frau, wie unschuldig sie auch sein mag, nie etwas Unrechtes getan hat, nicht einmal im Sinn hatte, etwas Unrechtes zu tun, doch wenn der Sünder die reizvolle Gestalt dieser Frau betrachtet hat, wissend, dass er ein Mann ist und dass die weiblichen Drüsen hier und die männlichen dort sind, dann wird er sich am Tag des Gerichts dafür verantworten müssen. Wer hat es getan? Wer ist schuldig? Nicht er, sondern du. Seht ihr? Unmoralisch. Schaut euch diese Nation an. Früher, als es die knielangen Kleider gab, die die Frauen trugen, mussten wir sie in Paris besorgen. Heute bestellt Paris sie bei uns. Es ist so schmutzig geworden, dass Paris nicht mehr mithalten kann. Ja, das stimmt. Warum? Sie lehnen das Evangelium ab. Warum? Paris hatte es nicht. Es ist zu 100% katholisch. Die Protestanten können dort nicht einmal hereinkommen. Schaut euch Billy Graham an. Ich denke, in ganz Paris gibt es nur 600 Christen, unter vielen Millionen, 600 Christen, Protestanten. Und die sind nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Das sind einfach nur Protestanten, 600 unter vielen Millionen. Sie hatten nicht die Möglichkeit, ihn abzulehnen. Aber die Leute hier haben das Evangelium, und sie haben sich von der Botschaft und dem Evangelium, das vor ihnen bestätigt wurde, entfernt und sich darüber lustig gemacht, weil eine Prostituiertenlehre sie umgarnt hat. Und so mancher Pastor, der auf der Kanzel steht, denkt mehr an Geld und Mahlzeiten als an die Seelen, an die Menschen, zu denen er predigt. Das stimmt. Dadurch ist es geschehen. Jetzt führt sie die Welt an. Ihr erinnert euch, dass ich vor nicht langer Zeit, vor ungefähr 20 Jahren, in diesem Tabernakel über ein Thema gepredigt habe: Ich zeige euch die Göttin Amerikas, und ich wies auf die modernen Mädchen hin. Genau das ist es. Jetzt ist es soweit. Sie bekommen, worum sie gebeten haben, und sie werden es auch bekommen. So ist das. Nein, sie werden es nicht glauben. Oh nein! Sie geben dir zu verstehen, dass sie amerikanische Staatsbürger sind und ein Recht darauf haben, so zu handeln, wie sie es wollen. Lasst mich euch etwas sagen. Ich werde es euch jetzt sagen. Nein, Politik wird niemals funktionieren. Nein, Demokratie wird niemals funktionieren. Die Demokratie ist durch und durch verdorben. Wenn sie unter Christen ausgeübt werden könnte, wäre sie in Ordnung. Aber wenn sie von der Welt ausgeübt wird, ist sie wie ein Segelschiff ohne Anker. Das stimmt genau. Schaut, wie es heute ist. Alles Mögliche kann passieren. Sie ziehen ein paar politische Fäden und man kommt sogar mit Mord ungeschoren davon. Als ich an jenem Abend dort predigte, um das Leben der beiden Kinder zu retten, und sie sind so schuldig, wie man nur schuldig sein kann, da stand der Verteidiger hinter mir auf und sagte: Es stimmt, auch ich bin nicht dafür, dass man Menschen das Leben nehmen sollte. Er sagte weiter: Wenn man sich die Strafregister ansieht, wer wird dann auf dem elektrischen Stuhl getötet? Es sind nicht die Reichen, denn die können sich einen Anwalt leisten, der manche schmutzigen Tricks anwendet und hier und da einen Hebel bewegt und die Sache durch Bestechung regelt. Er sagte: Es sind die armen Kinder, die nicht genug Geld haben, sich eine anständige Mahlzeit zu leisten. An ihnen wird es vollzogen. Sie sind es, die auf den elektrischen Stuhl kommen, solche, die man als Ungebildete bezeichnet. Einfach, damit man die Todesstrafe aufrecht erhält. Ich sagte: Der erste Mord in der Welt wurde verübt, als ein Bruder den anderen tötete. Gott nahm ihm nicht das Leben dafür, er brachte vielmehr ein Zeichen an ihm an, dass niemand sein Leben nehmen sollte. Das stimmt, das ist der höchste Richter. Man hat den beiden die Todesstrafe erlassen und es wird nun eine weitere Gerichtsverhandlung stattfinden. Natürlich werden sie jetzt lebenslänglich bekommen, also 11 Jahre, und dann vielleicht auf Bewährung freigelassen werden. Sie sind schuldig, ganz sicher, sie sind schuldig. Sie gehören ins Gefängnis, lebenslänglich, aber ihr Leben sollte man ihnen nicht nehmen. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen das Leben zu nehmen. Oh nein, ich glaube nicht an so etwas. Nein, wirklich nicht. Nun, sie glauben nicht, dass sie außerhalb des Willens des Herrn sind, weil das alles ist, was sie wissen und auch alles, worüber sie hören wollen. Sie haben ihr Ohr vor der Wahrheit dort drin verschlossen. Auch die Ägypter wollten nicht wahrhaben, dass diese heiligen Roller dort im Willen des Herrn waren. Wie sollten sie mit einem verrückten Mann aus der Wüste umgehen, der mit herunterhängendem Bart zu ihnen kam und sagte, »Pharao, ich komme im Namen des Herrn. Lass die Kinder frei.« Der Pharao sagte, »Wer, ich? Schmeißt ihn raus. Ich? Wenn du es nicht tust, wird Gott der Herr dieses Land bestrafen.« Es hieß, »Der alte Spinner, bringt ihn raus. Lasst ihn gehen. Die Sonne hat ihm wohl den Verstand verbrannt.« Seht ihr? Aber es brachte Gericht, denn der Mann war ein Prophet und hatte das, so spricht der Herr. Genauso ist es. Sie wollten es nicht glauben. Rom wollte es auch nicht glauben, aber es geschah trotzdem. Auch Israel wollte nicht glauben, dass das der Messias war. Wie könnten diese Galiläer? Sie sagten, sind das nicht alles Galiläer? Woher kommen sie denn? Mit was für Leuten ist er unterwegs? Die Ärmsten, die es überhaupt gibt, das sind die Leute, mit denen er zu tun hat. Das sind die armen Leute, die ihn hören wollen, die Leute, die keine Ahnung haben. Sie sind nicht gewählt, sie sind nicht so intellektuell wie wir, sie sind ein armseliger Haufen. Das hört man heute über die Erweckung sagen. Was für ein Publikum hört ihnen zu? Was für Leute gehen zu diesen Versammlungen? Was sind das für Leute? Vor kurzem hörte ich jemanden sagen, nun, es war der Stiefvater von Hope, ich erzählte ihm von der Taufe des Heiligen Geistes. Er sagte, »Wer glaubt denn so etwas, außer so Leute wie ihr dort? Wenn du den Geschäftsmann so und so hier aus der Stadt, der einen schlechten Ruf hat, dahin bringst, dass er sagt, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, dann würde ich es glauben.« Ich sagte, »Mach dir keine Sorgen, er wird es nie sagen. Dieser Mann starb direkt danach ohne Gott. Seht ihr? Seid vorsichtig, was ihr tut. Seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Strebt nach einem Leben, das des Evangeliums würdig ist. Das stimmt.« Die Leute in Israel haben das nicht geglaubt. Sie dachten, dieser Verrückte mit dem Namen Jesus von Nazareth ist doch unehelich geboren. Und die Leute glaubten es, denn sie sagten, sein Vater ist Josef und Maria sollte das Kind bekommen, bevor sie überhaupt, also unehelich geboren. Und was ist er? Einfach ein Verrückter. Er ist einer von diesen seltsamen Kerlen, geht nicht hin, um ihn zu hören. Was taten sie? Sie sandten ihre Seelen zur Hölle. Jesus sagte, lasst sie in Ruhe, wenn der Blinde den Blinden führt, fallen sie dann nicht beide in die Grube? Das stimmt, sie wussten es nicht, sie glaubten es nicht, sie konnten es nicht. Sie konnten nicht verstehen, dass die Ablehnung eines einfachen Volkes mit einer einfachen Botschaft dazu führen kann, dass eine große Nation zerstört wird. Hört zu, das konnten sie nicht verstehen. Ein schlichtes, gewöhnliches, einfaches Volk. In der Bibel steht, das einfache Volk hörte Jesus gern. Vor nicht allzu langer Zeit hat sich in Mexiko Folgendes ereignet. In einer der Versammlungen leuchtete das Licht auf den Lebensweg von General Valdena, einem Auserwählten Gottes. Dieser große katholische Soldat, einer der höchsten Generäle in Mexiko, kam demütig zum Altar und empfing die Taufe mit dem Heiligen Geist. Er ging zurück nach Mexiko. Er rief immer wieder nach mir, ich solle dorthin kommen. Schließlich beschloss ich, dorthin zu gehen. Der Herr führte mich, ich hatte eine Vision. Ich erzählte es meiner Frau. Ich ging dorthin. Er ist einer der wichtigsten Generäle, ein Vier-Sterne-General, und er ging zum Hauptquartier der Regierung. Sie sind dort ziemlich hart gegen Protestanten, wisst ihr? Sie wussten also, dass es eine große Versammlung geben würde, also ging er hin und sorgte für ein Militäraufgebot als Bewachung. Als sie das taten, bekamen sie die große Arena, und so wollten sie mich reinbringen. Die Regierung wollte mich reinbringen. Als sie das taten, kam einer der großen Bischöfe der katholischen Kirche zu dem Gouverneur und sagte, »Sir, ich habe gehört, dass Sie einen Nicht-Katholiken hierher bringen wollen.« Er sagte, »Ja, was ist damit?« »Nun«, sagte er, »einen solchen können Sie doch nicht hereinlassen. So etwas hat diese Regierung noch nie gemacht.« »Aber«, sagte er, »wir haben es jetzt getan. Nun, der Mann ist ein angesehener Mann. Ich habe gehört, dass tausende Menschen kommen, um ihn zu hören.« »General Valdena, er ist mein Herzensfreund. Der Präsident selbst ist Protestant, wisst ihr, ein Methodist.« Also sagte er, »Der Mann ist ein angesehener Mann, soweit ich weiß. General Valdena hat sich bei diesem Mann bekehrt. Soweit ich weiß, ist er eine angesehene Person. Es heißt, dass Tausende von Menschen kommen werden, um ihn zu hören. Und der Bischof sagte, »Was für Menschen sind das, Sir? Nur die Unwissenden, das sind die, die hingehen, um einen solchen Mann zu hören.« Der Präsident sagte, »Sir, ihr habt sie schon seit 500 Jahren, warum sind sie unwissend?« Das war genug, damit war die Sache erledigt. Oh Mann, damit wurden sie entwaffnet. Jawohl. Als das kleine Baby von den Toten auferstanden war, schickte ich einen Läufer zu diesem Mann. Die Frau sagte auf Spanisch, »Das Baby ist heute Morgen um 9 Uhr gestorben. Es regnete in Strömen. Jeden Abend bekehrten sich etwa 10.000 Menschen zu Christus. Am Abend zuvor hatte ein alter, blinder Mann auf der Plattform sein Augenlicht wiedererlangt. 3 oder 4-mal so groß wie das Tabernakel. Tücher und Hüte lagen dort ungefähr so hoch. Um in den Ring zu kommen, ließ man mich an Seilen herunter. Ich bin einfach hingegangen und begann zu predigen. Durch den Glauben...« Billy kam und sagte, »Daddy, du musst etwas bezüglich dieser Frau tun. Ich habe 300 Platzanweiser dort stehen. Die können diese kleine, zierliche Frau, die kaum 100 Pfund wiegt, nicht aufhalten. Eine hübsche kleine Dame, ungefähr so groß, vielleicht ihr erstes Baby. Ich würde sagen, sie war 23 oder 25 Jahre alt.« Sie stand da, ihr Haar hing herunter und sie hielt ein kleines Baby. Und sie stürzte sich auf diese Reihe. Die Männer stießen sie zurück. Sie kletterte über sie hinweg, das Baby auf der Hüfte, irgendwie zwischen ihren Beinen hindurch oder wie auch immer. Sie erwischten sie da oben und mussten sie von der Plattform stoßen. Sie hatten keine Gebetskarte, die sie ihr geben konnten. Er sagte, »Wenn ich sie hereinlasse, Daddy, mit dem toten Baby, ohne Gebetskarte, und die anderen stehen hier schon seit 2 oder 3 Tagen, bei Regen und Sonne, wenn wir sie jetzt vorlassen, gibt's da unten einen Riesenaufstand.« Ich sagte, »Das stimmt schon. Bruder Moore war da, und er hat eine Glatze wie ich.« Ich sagte, »Sie weiß nicht, wer wer ist, bei so vielen Leuten. Auch ein Bruder hier vom Tabernakel, der jetzt in die Herrlichkeit gegangen ist, mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber auch er stand dort. Also sagte ich, Bruder Moore, geh hin, bete für das Baby. Sie weiß nicht, wer es ist, ob du oder ich. Geh einfach hin. Sie spricht kein Englisch.« Bruder Moore sagte, »In Ordnung, Bruder Branham.« Er ging also dorthin. Ich sprach, »Wie ich schon sagte, der Glaube...« Dann sah ich ein kleines Baby, ein kleines mexikanisches Baby, wie es vor mir war, und lachte. Ich sagte, »Wartet einen Moment, lasst die kleine Dame durch.« Billy sagte, »Das kann ich nicht tun, Daddy.« Ich antwortete, »Ich habe eine Vision gesehen, Billy.« Er sagte, »Oh, das ist dann etwas anderes.« Also machten wir ihr einen Weg durch die Menschenmenge und brachten sie durch. Als sie kam, fiel sie auf die Knie, mit den Gebetsperlen in der Hand. Ich sagte, »Steh auf.« Und ich sprach, »Himmlischer Vater, ich weiß nicht, was du jetzt tun wirst. Ich weiß nicht, ob du willst, dass ich die Frau beruhige, indem ich für das Baby bete oder was auch immer. Aber ich lege meine Hände auf das kleine Baby im Namen des Herrn Jesus. Genauso wie ich es neulich bei Bruder Way gemacht habe, der tot auf dem Boden lag. Die Decke bewegte sich und das kleine Baby fing an zu schreien. Es war wieder am Leben.« Ich schickte einen Läufer, Bruder Espinosa, um mit ihr zum Arzt zu gehen und eine eidesstattliche Erklärung des Arztes zu bekommen, dass das Baby gestorben ist, dass es an jenem Morgen um 9 Uhr in seinem Büro an einer Lungenentzündung gestorben ist. Das war gegen 10 Uhr am Abend. Er bekam eine eidesstattliche Erklärung des Arztes. Die Zeitungen konnten das nicht geheim halten, also mussten sie vorbeikommen. Sie befragten mich. Ich wurde gefragt, »Glauben Sie, dass unsere Heiligen das auch können?« »Wenn sie noch leben würden«, sagte ich. »Oh«, sagte er, »man kann erst dann ein Heiliger sein, wenn man tot ist. Da habt ihr es, seht ihr?« »Habt ihr neulich gesehen, wie sie in der Zeitung diese Nonne hochgejubelt haben? Eine neue Heilige, die vor etwa 100 Jahren gestorben ist, man hat sie jetzt heilig gesprochen, also eine Heilige aus ihr gemacht. Sie behaupten, dass sie von den Toten auferstanden ist und für eine kranke Person gebetet hat, die Leukämie hatte. Nicht wahr?« Das stand in einer Zeitschrift. Überlegt mal, wie sie versuchen, das hochzujubeln, obwohl es hunderte von Fällen direkt vor den Augen der Menschen hier gibt. Wozu das Ganze? Damit soll die protestantische Gemeinde hineingebracht werden, sie soll darüber nachdenken. Sie wagen nicht, die tatsächlichen Werke des Herrn, die so vollkommen bestätigt und bewiesen sind, in die Zeitung zu bringen. So ist es. Sie haben eine Einladung erhalten und sie abgelehnt. Jawohl. Sie können nicht verstehen, dass sie durch die Ablehnung einer einfachen Botschaft eines einfachen Volkes ins Chaos stürzen werden. Vor einiger Zeit kam in Grants Pass, Oregon, eine katholische junge Frau zu mir. Sie kam dorthin, um zu verurteilen und einen Artikel zu schreiben. Sie war eine Zeitungsreporterin und hatte eine Schachtel Zigaretten in der Hand. Und sie sagte, ich möchte mit Ihnen reden. Ich sagte, was möchten Sie sagen? Sie sagte, ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Ihre Religion stellen. Und ich sagte, was möchten Sie fragen? Sie sagte, aufgrund welcher Autorität tun Sie das? Ich sagte, im Namen Jesu Christi, aufgrund einer göttlichen Berufung. Dann machte sie weiter und wurde frech. Ich sagte, einen Moment mal. Sie sagte, wenn ich mit diesen Ignoranten da zu tun haben müsste, würde ich kein Christ sein wollen. Man sagt, dass diese Leute eines Tages die Erde beherrschen werden. Ich hoffe, dass ich dann nicht hier bin. Ich sagte, keine Sorge, sie werden nicht da sein. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Sie sagte, das ganze Getue und Geschrei dort. Ich sagte, und Sie behaupten, eine Katholikin zu sein? Sie sagte, das bin ich. Ich sagte, wussten Sie, dass die gesegnete Jungfrau Maria den Heiligen Geist empfangen und in Zungen reden und im Geist tanzen musste, so wie Sie es auch taten, bevor Gott sie angenommen hat? Sie wird von euch die Mutter Gottes genannt. Sie sagte, das ist doch Unsinn. Ich sagte, einen Moment mal, mir ist nicht erlaubt, in die Bibel zu schauen. Ich sagte, woher wollen Sie dann wissen, was die Wahrheit ist oder nicht? Sie sagte, ich nehme das Wort meiner Kirche. Ich sagte, das hier ist Gottes Wort. Genau hier ist es. Ich fordere Sie auf, darin zu lesen. Maria war mit denen im Obersaal und empfing die Taufe mit dem Heiligen Geist genauso wie die anderen. Und ihr bezeichnet sie als die Mutter Gottes. Dann bezeichnen sie diese als einen Müllhaufen, als Gesindel. Ich sagte, keine Sorge, sie werden nicht dort sein. Wenn das alles ist, worüber sie sich Sorgen machen müssen, haben sie nicht viel zu befürchten. Sorgen sie sich vielmehr um ihre eigene sündige Seele, junge Frau. Damit entließ ich sie. Nun, denkt darüber nach, Gott macht es so einfach. Wie konnten Ahab und Isebel, wie konnten diese Leute nur denken, Elia sei ein Hexer oder ein Spiritist? Ahab sagte sogar, das ist derjenige, der Israel so viel Schwierigkeiten bereitet hat. Er sagte, du bist derjenige, der Israel in Schwierigkeiten gebracht hat. Hatte jene Nation bedacht, dass die Ablehnung der Botschaft eines Mannes mit einem langen Bart, der keine priesterlichen Gewänder und so weiter trug, seine Verurteilung bedeuten würde? Ägypten, das die Welt beherrschte, mit den Pharaonen, der Größe und Erhabenheit, die Welt ist nie wieder so weit gekommen, was Wissenschaft und so weiter angeht. Haben Sie bedacht, was es heißt, einen 80-jährigen Propheten mit herunterhängendem Bart und grauem Haar abzulehnen, einen Flüchtling, der dort auftauchte? Er kam mit der Botschaft hervor, entweder lässt du sie gehen, oder Gott wird das Land zerstören. Wie konnte der Pharao nur? Du wirst mir gehorchen, Pharao. Pharao sagte, gehorchen? Er, Pharao? Sie dachten, einen solchen Kerl abzulehnen, einen alten Mann, einen alten Spinner, dadurch soll eine Nation zerstört werden? Aber so geschah es. Oh Mann! Lasst uns ein paar Minuten innehalten, beten und nachdenken. An welchem Tag leben wir? Wo befinden wir uns? Wiederum in einem modernen, wissenschaftlichen Zeitalter. Wir sollten nachdenken. Leute, vielleicht solltet ihr innehalten, kurz beten und etwas nachdenken. Ihr fühlt euch besser, wenn ihr das getan habt. Das stimmt. Ein Christ ist kein Werkzeug oder eine Art mechanischer Schraubenschlüssel für ein großes religiöses Regime. Das stimmt. Ein Christ ist kein Werkzeug, das eine religiöse Organisation am Laufen hält. Das ist kein Christ. Ein Christ muss Christus ähnlich sein. Ein Christ kann erst dann ein Christ sein, wenn Christus in den Menschen hineinkommt, das Leben Christi in ihm. Dann wird das Leben hervorgebracht, das Christus gelebt hat, und du tust die Dinge, die Christus getan hat. Wovon spreche ich? von der persönlichen Verbindung zu Christus. Worum geht es? Ist dein Leben des Evangeliums würdig? Ich versuche, diesen Hintergrund darzulegen, um euch zu zeigen, dass Männer und Frauen, die berühmt waren, die Bibel spricht davon. Habt ihr es bemerkt? Letzten Sonntagabend habe ich vergessen, 1. Mose Kapitel 6, Vers 4 zu erwähnen. Diese Männer, die sich Frauen als Ehefrauen nahmen, waren von alters her berühmte Männer. Berühmte Männer, von denen vorhergesagt wird, dass sie wiederkommen werden. Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Berühmte Männer, die sich Frauen nehmen, nicht Ehefrauen, sondern Frauen, die fremdem Fleisch nachlaufen. Seht euch England an, vor ein paar Wochen. Seht euch die Vereinigten Staaten an. Schaut überall hin, es ist voll von Prostitution. Große Männer, die hohe Ämter bekleiden, bringen Schande über die Nation, weil sie Frauen hinterherlaufen. Dieser bedeutende Mann in England, eine Art Herrführer, hatte eine hübsche Frau, wie ihr gesehen habt. Ihr Bild war dort zu sehen. Seht euch diese russische Prostituierte an, sie war so sexy gekleidet und stellte sich zur Schau, um ihr weibliches Fleisch zu präsentieren, und dadurch ist der Mann gefallen. Was wir heute brauchen, sind Söhne Gottes. Wir brauchen Männer in der Regierung, die Söhne Gottes sind. Das stimmt. Deshalb würde ein guter, gottesfürchtiger König diesen ganzen Unsinn beenden. Man müsste keine unehrlichen Tricks anwenden. Wie David es getan hat, er hat dem Ganzen ein Ende gesetzt. Ganz sicher, denn er war der König. Der wahre Weg ist, dass Gott der König ist und dass er einen Propheten sendet. Hat Samuel es ihnen nicht schon gesagt, bevor sie überhaupt einen König bekamen? Er sagte, Gott ist euer König. Habe ich euch jemals im Namen des Herrn etwas anderes gesagt, als das, was eingetreten ist? Sie sagten, nein, du hast recht. Habe ich euch jemals um euer Geld angeschnorrt? Nein, du hast uns nie angeschnorrt. Ich habe euch nie etwas anderes gesagt, als das, was vor dem Herrn richtig war. Gott ist euer König. Oh, das ist uns klar. Wir wissen, dass du ein guter Mann bist, Samuel. Wir glauben, dass das Wort des Herrn zu dir kommt, aber wir wollen trotzdem einen König. Seht ihr? Das ist, was sie bekamen. Die Pfingstler wollten unbedingt eine Organisation. Sie haben sie. Das stimmt. Sie wollten wie die anderen Gemeinden sein. Jetzt seid ihr es. Macht nur weiter, denn genau das führt dazu. Aber Gott ist unser König. Gott ist unser König. Jawohl. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Menschen, wie schon in den Tagen Christi, wie in jedem Zeitalter, eine Ausrede finden. Sie haben ihre eigenen Glaubensbekenntnisse. Man sagt vielleicht nicht, ich habe eine Kuh gekauft und muss jetzt sehen, wie es klappt, ob sie Milch gibt oder welcher Rasse sie angehört. Diese Ausrede hat man vielleicht nicht, aber hier ist die Art von Ausrede, die die Leute vorbringen könnten. Ich bin Presbyterianer, daran glauben wir nicht. Ich bin Baptist, wir glauben nicht an so etwas wie das. Nun, ich bin Lutheraner. Das hat aber nichts damit zu tun. Das bedeutet nicht, dass du ein Christ bist. Es bedeutet nur, dass du zu einer Gruppe von Leuten gehörst, die organisiert ist. Du gehörst zur lutherischen Loge, zur baptistischen Loge, zur pfingstlichen Loge. So etwas wie eine Pfingstgemeinde gibt es nicht. Es gibt auch keine Baptistengemeinde. Es ist eine Baptistenloge, eine Pfingstloge, eine Presbyterianerloge. Vielmehr gibt es nur eine einzige Gemeinde. Es gibt nur einen Weg, wie man in sie hineinkommt, und zwar durch Geburt. Man wird in die Gemeinde Jesu Christi hineingeboren und ist ein Mitglied seines Leibes, der geistlichen Delegation des Himmels. Dann werden die Beweise, dass Christus mit dir ist, durch dein Leben hervorkommen. Christen, oh, ihr müsst eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Um ein Sohn Gottes zu sein, musst du in eine Beziehung zu Gott kommen. Er muss dein Vater sein, damit du sein Sohn sein kannst. Nur seine Söhne und Töchter werden gerettet. Nicht die Mitglieder einer Gemeinde, sondern Söhne und Töchter. Es gibt nur eine Sache, die das bewirken kann, nämlich die neue Geburt. Nur die neue Geburt führt zu einer Beziehung zu Gott. Ist das richtig? Söhne und Töchter. Wenn das geschieht, dann... Hier ist die Frage, die ich mit euch teilen möchte. Jemand sagt, was sollen wir tun, nachdem wir wiedergeboren sind? So viele stellen mir diese Frage. Was soll ich dann tun, Bruder Branham? Wenn du wiedergeboren bist, ist dein ganzes Wesen verändert. Du bist tot für die Dinge, die du früher gedacht hast. Nun, sagst du, Bruder Branham, als ich der Gemeinde beitrat, habe ich es bekommen. Aber Gott sagte, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er heilt immer noch die Kranken. Er zeigt immer noch Visionen. Aber Bruder Branham, meine Gemeinde... Nun, du bist nicht wiedergeboren. Du kannst es nicht sein, denn wenn Gott selbst, wenn sein Leben in dir ist, wie das Leben deines Vaters, wenn also das Leben Gottes in dir ist, der Geist, der in Christus war, wie kann der Geist, der in Jesus Christus gelebt und dies geschrieben hat, dann in dich hineinkommen und dies leugnen? Das ist nicht möglich. Er wird jedes Wort bestätigen, dass es so ist. Wenn du dann sagst, nun, ich bin ein gutes Gemeindemitglied, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ich kenne die Heiden. Dort in Afrika unter meinen dunklen Brüdern ist die Moral der Menschen höher als bei 90% der amerikanischen Bevölkerung. Nun, in einigen Stämmen dort wissen sie, dass etwas nicht stimmt, wenn ein junges Mädchen erst in einem bestimmten Alter heiratet oder wenn sie eine bestimmte Größe hat und noch niemand sie genommen hat. Sie verstoßen sie. Sie trägt dann keine Stammesfarbe mehr und geht in die Stadt. Dann wird sie einfach zu einer Abtrünnigen. Wenn sie heiratet, wird sie auf ihre Jungfräulichkeit getestet. Wenn der kleine jungfräuliche Schleier zerrissen ist, muss sie sagen, wer es getan hat. Dann werden beide gemeinsam getötet. Würden in Amerika nicht sehr viele getötet werden, wenn das passieren würde? Seht ihr? Und ihr nennt sie Heiden? Oh Mann! Sie können kommen und den Leuten, die sich Gemeindemitglieder nennen, beibringen, wie man rein lebt. Das stimmt. Während meiner ganzen Reise durch Südafrika ist mir nicht ein einziger Fall von Geschlechtskrankheit bekannt geworden. So etwas gibt es dort nicht. Seht ihr? Es sind unsere eigenen dreckigen Gewohnheiten bei uns Weißen. Das stimmt. Wir haben uns von Gott entfernt. Wenn das geschieht, wirst du feststellen, dass der Geist, der durch die neue Geburt in dich hineinkommt, dich dazu bringt, alles zu glauben und zu tun, was Gott in seinem Wort sagt, dass du es tun sollst. Alles, was die Bibel dir aufträgt, wirst du mit einem Amen bestätigen. Du wirst nicht aufhören, weder Tag noch Nacht, bis du es erhalten hast. Das ist richtig. So ist es. In dieser ganzen Zeit wirst du ganz gewiss über alle Maßen die Frucht des Geistes tragen. Du fragst, werde ich in Zungen reden? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Werde ich jauchzen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber eine Sache wirst du mit Sicherheit tun, du wirst die Frucht des Geistes tragen. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Glaube, Langmut, Sanftmut, Freundlichkeit und Geduld. Dein Zorn wird nicht ausbrechen, brrr. Wenn der noch über dich kommt, vertreibt er den Heiligen Geist. Wenn du so bist, dass du dich mit jedem, dem du begegnest, Streit anfangen möchtest, stimmt etwas nicht. Wenn ein Prediger aus der Bibel vorliest, dass es falsch ist, eine bestimmte Sache zu tun, und du dann... Denk daran, das ist kein Christentum. Denn es heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wenn es das Wort ist und Gott es gesagt hat, wird der Geist in dir jedes Mal mit dem Wort übereinstimmen. Denn der echte Heilige Geist wird mit dem Wort übereinstimmen, denn das Wort ist Leben und Geist. Jesus sagte, meine Worte sind Leben. Wenn du ewiges Leben hast und er das Wort ist, wie kann das Wort verleugnen? Was für eine Person würdest du aus Gott machen? Daran erkennt man, dass du ein Christ bist, wenn du jedem Wort Gottes voll und ganz zustimmen kannst. Du merkst, dass du deine Feinde liebst. Wenn jemand sagt, der ist so ein heiliger Roller, und du fängst an zu, sei vorsichtig, aber wenn du wirklich merkst, dass du ihn liebst, egal was sie tun, du liebst sie trotzdem. Dann wirst du allmählich merken, dass deine Geduld irgendwann einfach kein Ende mehr hat. Wenn jemand etwas über dich sagt, es ist mir egal, was du sagst, reg dich nicht auf. Wenn du dich aufregst, solltest du beten, bevor du wieder mit ihnen redest. Jawohl, gehe allem Streit aus dem Weg. Du machst da nicht gerne mit. Wenn jemand in der Gemeinde aufsteht und sagt, weißt du was, ich sage dir, dass so und so das und das gemacht hat. Du sagst dann, Bruder, du solltest dich schämen. Wenn du aber sagst, oh, ist das wirklich so? Und du hörst dir diesen Skandal an, pass auf, der Heilige Geist ist keine Jauchegrube. Nein, 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 nein. Das Herz, das vom Heiligen Geist erfüllt ist, ist voller Heiligkeit und Reinheit. Denkt nichts Böses und tut nichts Böses, glaubt alles und ist geduldig und langmütig. Reg dich nicht auf. Wenn die Familie sich aufregt, solltest du dann nicht mitmachen. Wenn deine Mutter sagt, ich lasse dich nicht mehr in diese Gemeinde gehen. Du denkst nur noch daran, dass du dir die Haare wachsen lässt. Du siehst aus wie eine alte Oma. Dann streite dich nicht mit ihr. Sag, okay, Mutter, es ist in Ordnung. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich werde für dich beten, solange ich lebe. Nun, reg dich nicht auf. Siehst du, Zorn bringt Zorn hervor. Ehe du dich versiehst, hast du den Heiligen Geist betrübt und du reagierst zornig. Dann flieht der Heilige Geist. Zorn bringt Zorn hervor. Und Liebe bringt Liebe hervor. Sei voller Liebe. Jesus sagte, daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe. Wusstest du, dass du selbst ein kleiner Schöpfer bist? Weißt du das? Aber sicher, du kennst Menschen, mit denen du einfach gerne zusammen bist. Du weißt nicht warum. Sie sind einfach liebevolle Menschen. Hast du das auch schon erlebt? Sie sind so freundlich, dass du gerne mit ihnen zusammen bist. Sie schaffen diese Atmosphäre durch das Leben, das sie führen, die Art, wie sie reden, ihre Gespräche. Du kennst aber auch die, die du am liebsten meidest. Ständig wollen sie über etwas Schlechtes reden oder über jemanden reden. Du sagst, oh Mann, da kommen sie. Sie werden irgendwen kritisieren. Jetzt sind sie hier und werden über diesen Mann reden. Sie werden schmutzige Witze erzählen oder etwas über Frauen oder so etwas. Du hasst es einfach, mit ihnen zu sein. Scheinbar sind es nette Leute, aber sie schaffen diese Atmosphäre. Das, was du denkst, die Dinge, die du tust, deine Handlungen und das, worüber du redest, schafft eine Atmosphäre. Ich ging in das Büro eines Mannes hier in dieser Stadt. Der Mann ist ein Diakon in einer feinen Gemeinde. Ich ging hinein, um den Mann in einer geschäftlichen Angelegenheit zu sprechen. Dort war ein Radio mit dieser Rock'n'Roll- oder Twist-Musik, was auch immer es war, und zwar so laut, wie es nur ging. Ich schätze, in seinem Büro hingen 40 Poster, auf denen nackte Frauen abgebildet waren. Also mir ist es egal, ob Diakon oder was auch immer. Zeige mir, was du dir ansiehst, was du liest, welche Musik du hörst und mit wem du Umgang hast, und ich werde dir sagen, was für ein Geist in dir ist. Jawohl. Du hörst jemanden sagen, ich soll dies und das tun, dieser Haufen. Denk daran, mir ist es egal, was er sagt. Seine Worte sprechen lauter. Seine Taten sprechen lauter als alles, was er sagen könnte. Sicherlich, er könnte bezeugen, dass er ein Christ ist und er könnte alles Mögliche tun, aber gib Acht, welch ein Leben er führt. Das zeigt, was er ist. Stell dir einen Mann vor, der so lebt, dass er sagt, an göttliche Heilung zu glauben, das ist etwas für die Vögel. Das war vor vielen Jahren. So etwas gibt es heute nicht mehr. Ist das ein Leben, das des Evangeliums würdig ist, da doch Christus um unserer Übertretungen willen verwundet wurde und wir durch seine Striemen geheilt wurden? Du sagst, aber ich bin ein Diakon. Das ist mir egal. Du könntest ein Bischof sein. Vor etwa 2 Jahren hörte ich, als ich im Auto unterwegs war, wie Bischof Sheen sagte, und seitdem habe ich ihn nie wieder hören wollen, ein Mann, der an die Bibel glaubt und versucht, nach ihr zu leben, ist wie jemand, der versucht, durch schlammiges Wasser zu gehen. Bischof Sheen sagte dann weiter, wenn ich in den Himmel komme, wisst ihr was? Wenn ich Jesus treffe, werde ich zu ihm sagen, ich bin Bischof Sheen, und er wird sagen, oh ja, ich habe gehört, wie meine Mutter von dir gesprochen hat. Das ist Heidentum. Männer, die dieses Wort lästern. Gott sei gnädig. Ich bin nicht der Richter. Dieses Wort ist die Wahrheit. Richtig. Der Geist Gottes wird das, was er selbst geschrieben hat, anerkennen. Er wird durch seine Schrift identifiziert. Sie spricht von ihm. Und du wirst identifiziert, indem du ihr glaubst. Und sie gibt dir dein Zeugnis der Identifikation. Streitet nicht mit anderen, auch nicht in der Familie, wie ich gesagt habe. Liebe bringt Liebe hervor, Zorn bringt Zorn hervor. Nun, lasst uns Acht geben. Schaut für einen Moment auf Jesus. Er war euer Vorbild. Ich hoffe, ihr werdet nicht zu müde. Schaut, lasst uns für einen Moment auf Jesus schauen. Er war unser Vorbild. Er hat es so gesagt, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr an anderen tut, was ich an euch getan habe. Nun, gebt acht, als er in die Welt kam, gab es mehr Unglauben als je zuvor, aber das hat ihn nicht aufgehalten. Er predigte und heilte einfach weiter. Das hat ihn nicht gestört. Es gab Kritiker. Der Mann wurde kritisiert, seit er ein Baby war, bis er am Kreuz starb. Hat ihn das aufgehalten? Oh nein! Was war sein Ziel? Immer das zu tun, was der Vater geschrieben hat. Immer das zu tun, was ihm gefällt. Schaut auf Jesus. Wir sprechen davon, uns zu demütigen, doch Gott selbst wurde ein Baby. Anstatt in einer kleinen Krippe in einem richtigen Haus geboren zu werden, kam er in einem Stall zur Welt, bei einem Misthaufen, inmitten schreiender Kälber. Sie wickelten ihn in Tücher, die von dem Hals eines Ochsen genommen wurden, von dem Ochsenjoch, der Ärmste unter den Armen und doch der Schöpfer von Himmel und Erde. An einem kalten, regnerischen Abend sagten sie, »Meister, wir wollen mit dir nach Hause gehen.« Er sprach, »Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester, aber ich habe noch nicht einmal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann.« Gott, Jehova, erniedrigte sich und wurde Mensch, dargestellt in sündigem Fleisch, um dich und mich zu erlösen. Wer sind wir dann? Er war unser Vorbild. Wer bin ich? Nichts. Ich habe heute Nachmittag bei einem kleinen Treffen zu jemandem gesagt, jeder Sohn, der von Gott geboren ist, muss zuerst geprüft und gezüchtigt werden. Ich erinnere mich an meine schwerste Stunde. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, verankert Gott etwas von der Größe eines Fingernagels in sein Herz. Dann bringt Satan ihn dazu, es zu beweisen. Wenn diese Sache nicht da ist, ist man dahin. Ich erinnere mich, als ich als junger Mann von etwa 22, 23 Jahren dort im Krankenhaus war und meinen Vater sterbend in meinen Armen hielt und ich verkündigte Gott als Heiler. Und mein eigener Vater hatte einen Herzinfarkt und legte seinen Kopf in meinen Arm. Ich betete für ihn und sah, wie sich seine Augen zu mir wandten und wie er mich anschaute, bevor er verstarb und zu Gott ging. Ich brachte ihn hinüber und beerdigte ihn an der Seite meines Bruders. Die Blumen auf seinem Grab waren noch frisch, und ich predigte einen Gott, der die Kranken heilt. Ich arbeitete bei den öffentlichen Versorgungswerken für 20 Cent die Stunde und meine Frau arbeitete in der Hemdenfabrik, damit wir den Lebensunterhalt für unseren kleinen 18 Monate alten Jungen Billy Paul bestreiten konnten und auch für das 8 Monate alte Kind, das sie gerade umhertrug. Ich habe gesehen, wie Schwester Wilson mit dem Kopf genickt hat. Sie erinnert sich daran, auch Roy Slaughter und einige der Älteren. Was hatte ich gemacht? Ich lief durch die Straßen mit einem Butterbrot in der Hand, kam von dem Mast herunter und erzählte jedem, der vorbeikam, von der Liebe Jesu Christi. Ich ging in die Autowerkstatt und fragte, ob ich zu den Mechanikern sprechen dürfte. Ich ging rein und sagte, »Männer, seid ihr schon gerettet? Ich habe etwas in meinem Herzen gefunden.« Abends ging ich in den Lebensmittelladen, kam um 2 oder 3 Uhr morgens nach Hause, nachdem ich die ganze Nacht Krankenbesuche gemacht habe. Ich setzte mich einfach hin, bis ich meine Arbeitskleidung anzog. Ich saß dort auf dem Sessel und ruhte mich aus, bis es hell wurde, dann stand ich auf und ging. Ich war vom Fasten und Beten so dünn, bis ich beten musste, damit ich meine Steigeisen anlegen konnte, um einen Mast hochzukommen. Ich predigte den Menschen, dass Gott groß ist, dass er barmherzig ist und dass er Liebe ist. Und hier starb mein Vater in meinen Armen. Und mein Bruder starb, als ich auf dem Podium dieser kleinen, farbigen Pfingstgemeinde stand und predigte. Man sagte mir, »Dein Bruder ist auf der Autobahn getötet worden. Ein Auto hat ihn angefahren und er wurde getötet. Das Blut seines eigenen Bruders tropfte von seinem Hemd, als er ihn auf der Autobahn aufgelesen hatte. Gleich nachdem ich ihn begraben hatte, starb mein Vater. Dann lag auch meine Frau dort. Ich kam hierher zu diesem Tabernakel. Von hier aus, wo dieses Podium steht, sagte ich den Leuten 6 Monate bevor es passierte, es wird eine Flut kommen. Ich sah, wie ein Engel einen Messstab nahm und maß beinahe 7 Meter über der Springstraße. Sandy Davis und die anderen, die dort saßen, lachten und sagten, 1884 waren es nur etwa 22 Zentimeter. Junge, was redest du denn da? Ich sagte, es wird geschehen, denn ich habe es in einer dieser Trancen gesehen und es wurde mir so gesagt, es wird eintreten. In der Springstraße ist heute eine Wasserstandsmarkierung bei beinahe 7 Meter. Ich sagte, ich bin in einem Boot oberhalb dieses Tabernakels gefahren. Und so geschah es. Während dieser Zeit wurde meine Frau krank. Ich betete für sie. Als ich zum Tabernakel kam, warteten die Leute auf uns. Ich sagte, sie liegt im Sterben. Aber das ist doch deine Frau. Ich sagte, sie liegt im Sterben. Ich ging dorthin und betete und betete und betete. Ich streckte meine Hände aus. Sie ergriff meine Hand. Sie sagte, Billy, ich werde dich an jenem Morgen treffen, wenn wir dort stehen. Sie sagte, versammle dich dann mit den Kindern und trefft mich an dem Tor. Ich sagte, ruf dann einfach Bill, ich werde dort sein. Damit verschied sie. Ich brachte sie in die Leichenhalle. Ich ging nach Hause, um mich hinzulegen. Der kleine Billy Powell wohnte bei den Broys, er war so krank. Der Arzt erwartete, dass er jeden Augenblick sterben könnte. Ich betete für Billy. Da kam Bruder Frank und holte mich. Er sagte, dein Baby liegt im Sterben, das kleine Mädchen. Ich begab mich zum Krankenhaus. Dr. Adair ließ mich nicht rein und sagte, sie hat Hirnhautentzündung, du wirst Billy Powell anstecken. Er sagte der Krankenschwester, sie solle mir so ein rotes Zeug geben, irgendein Betäubungsmittel, um mich zu beruhigen. Ich bat sie, den Raum zu verlassen und warf es aus dem Fenster. Ich schlüpfte durch die Hintertür und ging in den Keller. Dort lag das Baby außerhalb, in einer abgetrennten Krankenstation. Lauter Fliegen an ihren kleinen Augen. Ich verscheuchte sie, nahm das Moskitonetz und legte es über sie. Ich kniete nieder und sprach, »Gott, dort drüben liegen mein Vater und mein Bruder und die Blumen sind noch auf ihrem Grab. Hope liegt dort drüben. Und hier stirbt mein Baby. Nimm sie nicht, Herr.« Er hat einfach den Vorhang zugezogen, als wollte er sagen, »Sei still, ich will dich gar nicht hören.« Er hat einfach nicht mit mir gesprochen. Dann, als er nicht mit mir reden wollte, war Satans Zeit gekommen. Er sagte, »Und ich dachte, du hättest gesagt, er sei ein guter Gott. Was ist das alles, worüber du so schreist? Du bist doch nur ein Junge. Sieh dich in der Stadt um. Jedes Mädchen und jeder Junge, mit dem du je zu tun hattest, denkt, du habest deinen Verstand verloren. Das hast du auch.« Er konnte mir nicht sagen, dass es keinen Gott gibt, denn ich hatte ihn bereits gesehen, aber er sagte mir, dass er sich nicht um mich kümmert. Ich blieb die ganze Nacht und den ganzen Tag dort. Ich sagte zu Gott, »Was habe ich getan? Zeig es mir, Herr. Lass nicht die Unschuldigen um meinetwillen leiden, wenn ich Unrecht getan habe.« Ich wusste nicht, dass er mich prüfte. Doch jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss geprüft werden. Ich sagte, »Sag mir, was ich getan habe. Ich werde es wieder in Ordnung bringen. Was habe ich anderes getan, als Tag und Nacht zu predigen und ihm alle Zeit mein Leben zu übergeben? Was habe ich getan?« Satan sagte, »Das stimmt. Jetzt bist du betroffen und du hast allen gesagt, dass du glaubst, dass er ein großer Heiler ist und da liegt dein Baby und stirbt. Er weigert sich einfach zu hören. Deine Frau starb an einer tuberkulösen Lungenentzündung. Du hast gesagt, er könne Krebs heilen, und was macht er jetzt? Du sprichst davon, dass er gut sei und wie gut er zu den Menschen sei. Wie steht es jetzt um dich?« Dann begann ich, ihm zuzuhören. Das ist verstandesmäßiges Denken. Ich dachte, so ist es. Er sagte, du bräuchtest nicht einmal das Wort sprechen. Wenn du dein Baby einfach nur anschauen würdest, würde es leben. Ich sagte, das ist richtig. So viel hast du für ihn getan, doch das tut er jetzt für dich. Ich sagte, das stimmt. Ich begann nachzudenken. Nun, was? Seht ihr? Alles begann auseinanderzubrechen, soweit es um Argumente ging. Aber als es an dieses gelangte, blieb dieses bestehen. Dieses blieb fest. Ich war kurz davor zu sagen, dann höre ich auf. Aber dann, als alle Kräfte des verstandesmäßigen Denkens weggebrochen waren, kam es zu dem ewigen Leben der neuen Geburt. Was wäre, wenn dieses nicht da gewesen wäre? Was wäre, wenn es dieses nicht gegeben hätte? Wir würden uns nicht so kennen, wie wir es jetzt tun. Diese Gemeinde würde es in dieser Form nicht geben, die Tausenden und Millionen auf der ganzen Welt. Aber Gott sei Dank, dieses war da. Als ich dann dachte, was? Wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich, dass ich seine Majestät in Frage stelle? Wer bin ich, dass ich den Schöpfer in Frage stelle, der mir mein Leben hier auf Erden geschenkt hat. Woher habe ich dieses Baby? Wer hat es mir gegeben? Es gehört mir sowieso nicht. Er hat es mir nur für eine Weile geliehen. Ich sagte, Satan, geh weg von mir. Ich ging hinüber und legte meine Hand auf das Baby. Ich sagte, Gott segne dich, mein Schatz. Gleich wird Papa dich in Mamas Arme legen. Die Engel werden deine kleine Seele hinaufnehmen und ich werde dich an jenem Morgen wiedersehen. Ich sagte, Herr, du hast sie mir gegeben, du nimmst sie hinweg. Auch wenn du mich tötest, wie Hiob sagte, dennoch liebe ich dich und glaube dir. Und wenn du mich in die Hölle schickst, werde ich dich dennoch lieben. Ich kann davon nicht loskommen. Seht ihr, wenn es nur intellektuell gewesen wäre, wäre alles zusammengebrochen. Aber du brauchst eine persönliche Beziehung. Du musst wiedergeboren werden. Das ist der Grund, warum Prediger weggehen mit schweren Vorwürfen und so. Sie sagen, so etwas wie göttliche Heilung gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Sie waren noch nie auf dem heiligen Boden, von dem ich heute Morgen gesprochen habe. Sie wissen nichts davon. Wie können Sie sagen, dass Sie Kinder Gottes sind und dann das Wort Gottes leugnen? Wie kannst du das tun, den Heiligen Geist verleugnen, der dich doch erkauft hat? Oh, denkt daran, Jesus hat sich für euch bis zum Tod erniedrigt. Er war nicht aufbrausend. Als sie ihm ins Gesicht spuckten, hat er nicht zurückgespuckt. Als sie ihm den Bart ausrissen, hat er es bei ihnen nicht getan. Als sie ihn auf die eine, dann auf die andere Seite des Gesichts schlugen, hat er nicht zurückgeschlagen. Er hat für sie gebetet und war weiterhin demütig. Er war ein Vorbild an Demut. Er war voller Glauben. Weshalb? Er wusste, sein Wort kann nicht versagen. Er lebte so sehr durch das Wort, bis er zum Wort wurde. O Gott, vor dieser Zuhörerschaft erhebe ich beide Hände zu Gott. Lass auch mich so leben. Möge dieses Wort so werden, dass ich und das Wort ein und dasselbe sind. Mögen meine Worte dieses Wort sein. Möge mein Herz so gesinnt sein, dass er in meinem Herzen ist und in meinen Gedanken. Mögen seine Gebote mit meinem Verstand und mit meinem Herzen fest verbunden sein. Lass mich nur ihn sehen. Wenn eine Versuchung aufkommt, lass mich Christus sehen. Wenn Dinge verkehrt laufen, lass mich nur ihn sehen. Wenn ich dahin komme, dass der Feind versucht, mich wütend zu machen, lass mich auf Jesus sehen. Was würde er tun? Er war so sehr im Wort, bis er und das Wort ein und dieselbe Sache wurde. Gebt acht! Er brauchte sich nicht zu streiten. Er wusste, dass er und das Wort ein und dasselbe waren. Er wusste, dass er Gottes geoffenbartes Wort war und dass Gottes Gebot schließlich die Welt erobern würde. Er wusste sein Wort. Er hatte Glauben. Er wusste, wo er sich befand. Er brauchte nicht zu diskutieren und zu sagen, kommt doch hierher. Der Teufel sagte, schau mal, du kannst Wunder vollbringen. Du weißt, dass du großen Glauben hast. Du kannst Wunder vollbringen. Ich werde dir ein Gebäude bauen, das doppelt so groß ist wie das von Oral Roberts. Denn das Einzige, was du tun musst, ist, es den Menschen zu zeigen. Springe einfach von diesem Gebäude hier herunter, denn es steht geschrieben, die Engel werden dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Seht ihr? Er wusste, dass er die Macht hatte. Er wusste, dass er es konnte. Er wusste, dass es in ihm war, aber er wollte es nicht gebrauchen, bis Gott es ihm sagte. Er wollte, dass es Gott in ihm war, dass es das Wort in allem war. Er wusste, dass wenn er etwas sprach, es Gottes Wort war. Und auch wenn Himmel und Erde vergehen, würde dieses Wort eines Tages triumphieren. Er war nicht streitsüchtig und erregte sich nicht auf. Was er redete, waren nur die Worte Gottes. Jedes Wort, das über seine Lippen kam, war Gottes gesalbtes Wort. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir das sagen könnten, mein Wort und Gottes Wort ist dasselbe, was ich sage, das ehrt er, denn ich tue nichts, bis er es mir sagt? Oh, da seht ihr euer Vorbild. Das ist ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Nicht die eleganten Priester mit ihrer Bildung und ihrem hohen Ansehen, die sich hinstellten und lange Gebete sprachen und die Häuser der Witwen verschlangen und die vornehmsten Plätze in der Versammlung einnahmen und so weiter. Das war kein Leben, das des Evangeliums würdig war. Aber er war des Evangeliums so sehr würdig, dass Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hört auf ihn. Mein Wort ist er ist mein Wort. Er und ich sind ein und dasselbe. Gebt acht, Er wusste, dass sein Wort schließlich die Welt überwinden würde. Er wusste, woher sein Wort kam. Er wusste, dass es niemals versagen würde. Deshalb sagte er, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Er konnte das sagen. Das war ein Mann, der mit Gottes Wort eins wurde. Als man zu ihm sagte, du solltest dies und das tun, sagte er, wer kann mich der Sünde beschuldigen? Wer kann mich anklagen? Sünde ist Unglaube. Wenn ich durch den Finger Gottes die Teufel austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Seht ihr? Das war es nicht, also musste es etwas anderes sein. Sie sagten, nun, wir haben Teufel ausgetrieben. Er sagte, wenn ich es durch den Finger Gottes tue, durch ein bestätigtes Wort Gottes, wodurch treiben eure Söhne sie dann aus? Beurteilt ihr es selbst. Die Menschen seiner Zeit machten sich über ihn lustig und redeten über ihn. Sie demütigten ihn auf jede erdenkliche Weise und verbreiteten viel Böses über ihn, doch er ging vorwärts. Ich möchte gleich schließen, indem ich noch Folgendes sage. Die Menschen dieser Zeit sind ein Haufen von Neurotikern. Die Menschen heute sind ein Haufen von Neurotikern. Sie haben Angst, Gottes Verheißungen zu ergreifen. Die Menschen in den Gemeinden und die kirchlichen Organisationen fürchten sich, die Herausforderung der Schrift für diese Zeit anzunehmen. Sie erkennen, dass sie in ihrer modernen Einstellung mit ihrem gesellschaftlichen Evangelium, das sie predigen, der Herausforderung dieser Stunde nicht standhalten können, genauso wenig wie Simson es damals in seiner Einstellung konnte. Dazu war Gott nötig. Und hier ist das Programm, das dies verheißen hat. Dazu komme ich gleich noch. Ich möchte dieses Wort einen Moment lang festhalten. Obwohl sie sich Christen nennen, übernehmen sie von Menschen gemachte Glaubensbekenntnisse, die an die Stelle von Gottes Wort treten. Sie können das Glaubensbekenntnis akzeptieren, weil es von Menschen gemacht ist, aber sie fürchten sich, ihren Glauben auf Gott zu setzen, von dem sie behaupten, dass sie ihn lieben. Das stimmt. Meint ihr, ein solches Leben ist des Evangeliums würdig? Das kann nicht sein, auch wenn sie Gemeindemitglieder sind. Aber das ist des Evangeliums nicht würdig. Nein, wirklich nicht. Das Evangelium. Jesus sagte, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Diese Zeichen werden den Gläubigen folgen. Wenn man leugnet, dass diese Dinge den Gläubigen folgen, ist das dann ein Leben, das, egal ob man nie ein böses Wort sagt, ob man alle 10 Gebote hält, das hat nichts damit zu tun. Damit ist man dennoch nicht des Evangeliums würdig. Das kann nicht sein. Die Priester damals hielten sich daran und waren trotzdem nicht würdig. Er sagte, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Wer hätte mit dem Finger auf einen dieser Männer zeigen können? Ein einziges Vergehen und sie wurden ohne Gnade gesteinigt. Heilige Männer. Doch Jesus sagte, als das Evangelium hereinkam, ihr seid von eurem Vater dem Teufel. Obwohl sie sich Christen nennen, lieben sie es, an ihren Glaubensbekenntnissen festzuhalten. Die Glaubensbekenntnisse prägen und bestimmen das Denken der modernen Menschen dieser Zeit. Wer heute Erfolg haben will, muss sich dem modernen Trend des Denkens anpassen. Lasst mich dieses ganz klar sagen. Ein Mann, der Erfolg haben will, muss mit dem modernen Denken der heutigen Zeit mitgehen. Die Leute sagen, oh, ist er nicht großartig? Ist er nicht wunderbar? Er hat eine solch aufrechte Haltung und predigt nie länger als eine Viertelstunde. Auch weist uns unser Pastor nicht immer wegen dieser Dinge zurecht. Schande über diesen Pastor. Mit einem Mann, der auf der Kanzel steht und die Sünde dieser Zeit sieht, ohne dagegen anzugehen, ist etwas verkehrt. Er ist des Evangeliums, das er zu predigen vorgibt, nicht würdig. Das stimmt. Damit entschuldigen sie sich, indem sie sagen, sieh doch, meine Gemeinde. Vor nicht langer Zeit kam ein Mann von einer großen Gemeinde hierher, der gerade eine Doktorarbeit schrieb. Und er sagte, ich schreibe über göttliche Heilung. Bruder Branham, wir in unserer Denomination lieben dich. Eine der größten Konfessionen im Land oder auf der Welt. Er sagte, wir lieben dich in dieser Konfession. Er war gerade hier in der Jefferson Villa. Aber er sagte, ich bin gekommen, um etwas über göttliche Heilung zu erfahren. Nur eines hat meine Gemeinde an dir zu beanstanden. Du hast zu viel mit Pfingstlern zu tun. Ich sagte, ja, das stimmt, das ist wahr. Weißt du, ich wollte schon immer eine Möglichkeit haben, von ihnen wegzukommen. Ich schlage dir etwas vor. Ich komme in deine Stadt und du bringst deine Gemeinde dazu, mich zu sponsoren. Oh, sagte er, das wird sie nicht tun. Ich sagte, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Er sagte, du weißt, meine Denomination ist nicht dafür. Das ist genauso eine Ausrede wie, ich habe eine Frau geheiratet oder ich habe ein Joch Ochsen gekauft. Mir ist egal, wie viele Doktortitel jemand hat und wie sehr jemand von seiner Denomination angesehen ist. Ein solcher Predigtdienst ist des Evangeliums, von dem in diesem Buch geschrieben steht, nicht würdig. Das stimmt. Ein Gemeindemitglied, das so etwas mitmacht und sich trotzdem Christ nennt. Frauen, die ihr Haar schneiden und solche Kleidung tragen, die sie laut Bibel nicht tragen sollen. Männer, die herumflirten, wie man es heutzutage tut, eine Form der Frömmigkeit, die Alkohol trinken und Zigarren rauchen, die mehrmals heiraten und Diakonen der Gemeinde werden und sogar Pastoren und so weiter. Menschen, die ein solches Leben dulden, sind des Evangeliums nicht würdig. Eine Frau, die hingeht, am Telefon lästert und Streit in der Gemeinde anzettelt und dergleichen, das ist kein Leben, das des Evangeliums würdig ist, das wir repräsentieren wollen. Eine Person, die eine Gemeinde spaltet und Streit unter den Leuten anfängt und solche Dinge, ist des Evangeliums, das wir predigen, nicht würdig. Ganz genau. Es ist eine Form der Gottseligkeit, die aber deren Kraft verleugnet. Die Kraft Gottes, die dich vor solchen Dingen bewahrt. Beachtet, dass sie es nicht tun. Sie wollen es einfach nicht tun. Sie haben die Ausrede, dass ihre Gemeinde nicht daran glaubt. Wenn Jesus heute Abend zum Herzen eines Mannes sagen würde, ich möchte, dass du hingehst und das volle Evangelium predigst. Meine Gemeinde ist nicht dafür, Herr. Entschuldige mich bitte. Ich habe eine große Verantwortung. Weißt du, ich bin Pastor einer der größten Gemeinden in dieser Stadt, Herr. Oh, wir preisen dort deinen Namen. Ja, Herr, das tun wir wirklich. Ich kann es nicht tun. Die gleiche Ausrede, die gleiche Sache. Also kommen Sie nicht zum geistlichen Fest seines verheißenen, bestätigten Wortes. Hat Jesus nicht gesagt, wo das frisch Geschlachtete ist, werden sich die Adler versammeln? Adler, nicht Bussarde, sondern Adler. Wo der Unrat ist und das Aas, da versammeln sich die Bussarde. Aber wo die frische, reine Speise ist, da versammeln sich die Adler. Gewiss, wo das Wort ist, die Adlernahrung, dort versammeln sie sich. Sie kommen also nicht zu dem geistlichen Fest, zu dem sie eingeladen sind. Glaubt ihr, dass Gott Amerika in den letzten 15 Jahren eine Einladung zu einer großen Erweckung, zu einem geistlichen Fest gegeben hat? Sind sie gekommen? Nein, keineswegs. Wenn man sich weigert zu kommen, ist das dann ein Leben, das des Evangeliums würdig ist, auch wenn man sich selbst so bezeichnet? Vor kurzem kam ein angesehener Mann zu mir, reichte seine Hand über den Tisch und sagte, »Bruder Branham, ich möchte dir gern die Hand reichen. Ich liebe dich.« Ich war in einer Gemeinde und hörte ihn predigen. Er sagte, »Ich liebe dich. Ich glaube, du bist ein Diener Gottes.« Ich sagte, »Besten Dank, Doktor. Ich liebe dich auch.« Er sagte, »Ich möchte dir mitteilen, wie sehr ich dich als Bruder liebe. Siehst du meine kleine Königin, die hier sitzt, meine Frau? Erinnerst du dich an sie?« Ich sagte, »Ja, das tue ich.« Er sagte, »Der Arzt gab ihr noch 2 Wochen zu leben. Sie hatte einen bösartigen Tumor. Du kamst in die Stadt und hast für sie gebetet. Du hast aufgeschaut und eine Vision gesehen. Du hast dann zurückgeschaut und mir gesagt, so spricht der Herr, sie wird geheilt werden. Eine große Stelle in ihrem Rücken, direkt an ihrer Wirbelsäule, war tief eingesunken und sah aus wie der Teil einer Frauenbrust, der nach innen gezogen war. Heute ist nicht einmal mehr ein Fleck davon zu sehen. Er sagte, da sitzt meine Königin, sie ist heute noch am Leben. Wie könnte ich anders als dich zu lieben, weil du dieses Gebet des Glaubens gebetet hast? Wie könnte ich nicht daran glauben, dass du ein Diener des Herrn bist? Denn als du mich sahst, sagtest du mir genau, was geschehen würde. Jetzt habe ich etwas für dich, Bruder Branham. Ich gehöre zur größten Pfingstrichtung, die es gibt. Ich sagte, jawohl, das weiß ich. Er sagte, ich habe vor kurzem mit den Brüdern gesprochen und sie haben mir gesagt, ich solle mich mit dir in Verbindung setzen und dir sagen, dass es eine Schande ist, dass du diesen von Gott gegebenen Dienst für irgendwelche Leute aus dem Hinterland verwendest. Ich sagte, stimmt das? Er sagte, ja, Gott hat diesen Dienst dazu bestimmt, um die zentralen Orte, die großen Gegenden, die wichtigen Punkte zu erreichen. In diesem Moment sah ich, dass der Teufel sprach. Ich dachte, ja, spring von diesem Gebäude herunter und lass dich sehen. Ich dachte, ich werde ihn noch ein wenig weitergehen lassen. Meine alte Mutter sagte immer, gib der Kuh genug Seil und sie wird sich selbst daran erhängen. Ich sagte, stimmt das? Er sagte, ja, es ist doch eine Schande, wie du es handhabst. Denn wie steht es bei dir? Du bist doch kaum imstande, dir eine gute Mahlzeit zu leisten. Sieh dir Oral Roberts und die anderen an, die nur mit einem Hundertstel deines Dienstes begonnen haben und was sie erreicht haben. Ich sagte, ja, das ist richtig. Seht ihr? Und er sagte, meine Gruppe wird dich aufnehmen. Wir werden dich als einen unserer Brüder aufnehmen. Sie alle werden dir die Hand der Gemeinschaft reichen und wir werden ein Flugzeug chartern und dir ein wöchentliches Gehalt von 500 geben oder mehr, wenn du willst. Wir werden dich in alle größeren Städte unseres Landes schicken und alles bezahlen. Das war in Phoenix, Arizona, und zwar am Tisch. Er sagte, dann lass die Welt, die Außenwelt, die Würdenträger, die Großen, die Angesehenen davon erfahren. Du sprichst immer nur von der niedrigen Klasse, wir haben die höhere Klasse. Lass sie die Hand des Herrn sehen. Dann werde ich meine Frau und andere mitgehen lassen, um zu beweisen, dass das, was du sagst, auch wirklich eintritt. Ich sagte, ja, das wäre großartig. Der Mann hatte einen Doktortitel, er war ein Verfasser von Büchern, ein Doktor der Literatur, ein guter Schriftsteller, ein guter Mann. Doch die Schrift kannte er nicht. Wusstet ihr, dass der Engel, der solche Werke vollbrachte, nicht nach Sodom ging? Er blieb bei der herausgerufenen Gruppe bei Abraham. Doch er sah es einfach nicht. Ich habe ihn einfach machen lassen und saß einfach da. Ich wollte sehen, wo der Haken ist. Ich sagte, nun, was müsste ich tun? Er sagte, nun, Bruder Branham, wir haben darüber diskutiert und Sie sagen, dass du nur ein paar Dinge, die du lehrst, kleine, belanglose Dinge, dass du sie einfach beiseite legst. Ich sagte, zum Beispiel was, Bruder? Oh, sagte er, deine Taufe, weißt du? Du weißt schon, du taufst so ähnlich wie die Einheitsleute, solche Kleinigkeiten. Ich sagte, oh, so fuhr ich fort. Und er sagte, der Anfangsbeweis, Frauen als Predigerinnen und noch ein paar solche Kleinigkeiten. Ich sagte, nun, weißt du, ich bin überrascht, dass ein Diener Gottes einen anderen Diener Gottes um so etwas bittet, nachdem du mir eine solche Achtung bezeugt hast und mich als Prophet bezeichnet hast, wo es doch bekannt ist, dass das Wort des Herrn oder die Offenbarung des Wortes zu dem Propheten kommt. Und dann wendest du dich davon ab, Dr. Pope, das spricht nicht für deine gute Intelligenz, und bittest als Diener Gottes einen anderen Diener Gottes, einen Kompromiss bei der Sache zu machen, die ihm mehr bedeutet als das Leben selbst. Ich sagte, nein, Bruder Pope, das würde ich auf keinen Fall tun, oh nein. Was ist das? Dort ist ein Körnchen ewiges Leben, ob man lebt oder stirbt, ob man ein angesehener Mensch ist oder nicht. Vor kurzem war ich in Tulsa, Oklahoma, nichts gegen die beiden Brüder. Dort sah ich ein großes Schild, Oral Roberts neues Haus, ein Seminar zur Ausbildung von Predigern. Es wird 50 Millionen Dollar kosten und ich kenne Demos Shikarian, Bruder Carl Williams und die anderen, die dort zum Vorstand gehören, mit einem 3 Millionen Dollar Gebäude. Ein Pfingstler, das ist eine große Sache, die Gott für ihn getan hat. Ich dachte, ich mit einem Seminar, ich bin von vornherein dagegen. Und da stand der zukünftige Sitz des großen Oral Roberts Seminars. Etwas weiter die Straße entlang gab es ein großes, modernes Ding. Oral Roberts kam damals in einem kleinen, zerlumpten Zelt zu meiner Versammlung drüben in Kansas City, Kansas. Da stand das zukünftige Haus von Tommy Osborne. Oh Mann, ein Haus, das für etwa 3 bis 4 Millionen Dollar gebaut wird. Tommy Osborne, einer der besten christlichen Männer, er ist ein echter, von Gott gesandter Mann. Er war damals dort auf der anderen Straßenseite mit seiner Frau im Auto, er war noch ein kleiner, nervöser Junge. Er kam und stieg aus und sagte, »Bruder Branham, ich war dabei, als der Besessene nach vorne lief. Ich habe gesehen, wie du mit deinem Finger in sein Gesicht gezeigt und gesagt hast, im Namen Jesu Christi, komm aus ihm heraus. Ich habe gesehen, wie er über deine Füße gefallen ist, nachdem er seine Prophezeiung ausgesprochen hatte. Heute Abend werde ich dich inmitten dieser Zuhörerschaft von 6500 Menschen zusammenschlagen.« Er sagte weiter, »Ich habe gesehen, wie du da standst, ohne die Stimme zu erheben, und sagtest, im Namen des Herrn, weil du den Geist Gottes herausgefordert hast, wirst du heute Abend über meine Füße fallen.« Er sagte, »Ich werde dir schon zeigen, über wessen Füße ich fallen werde.« Ich sagte, »Komm aus ihm heraus, Satan.« Er fiel dann rückwärts und presste meine Füße auf den Boden. Er sagte, »Gott ist Gott, Bruder Branham. Das ist es. Ich habe mich für 2 oder 3 Tage in ein Haus zurückgezogen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er erzählt davon. Er schämt sich nicht dafür. Er sagte, denkst du, dass ich eine Heilungsgabe habe? Ich sagte, vergiss es, Tommy. Du wurdest gesandt, das Evangelium zu predigen. Geh und predige es. Geh mit Bruder Bosworth. Ich schaute dorthin und sah mir das an. Ich habe vor diesen beiden angefangen. Ich dachte, da ist Oral Roberts. Er hat 500 Büromaschinen, bei denen keine menschliche Hand die Briefe berührt, und allein im letzten Jahr hat er $4 Millionen mit der Post bekommen. 4 Millionen! Ein Viertel des gesamten Geldes, das weltweit in der Christenheit eingenommen wurde. Ein Viertel des Geldes der ganzen Christenheit ist bei einem einzigen Mann eingegangen. Was für ein Ort! Ich ging dorthin, um es zu besichtigen. Nun, Oral ist mein Bruder. Oh ja, ich liebe ihn. Er ist ein echter Kumpel, ein feiner Kerl, und ich liebe ihn. Er schätzt mich sehr, und ich ihn auch. Doch was die Schrift angeht, sind wir uns nicht einig. Dasselbe trifft auch auf Tommy Osborne zu. Ich schätze ihn sehr. Tommy Osborne ist einer der feinsten Männer, die ich je getroffen habe. Als ich in ihre Büros ging und sah, was sie hatten, dachte ich, ich würde mich schämen, wenn sie mein Büro sehen würden, eine kleine Schreibmaschine und wie wir versuchen, die Briefe zu verschicken. Und was für ein Ding! Sie stand zu der Zeit am Ende eines Wohnwagens. Ich dachte, was würden Sie dazu sagen? Dann ging ich raus und dachte, zukünftiges Heim von Oral Roberts, zukünftiges Heim von Tommy Osborne, und einer spricht nicht mit dem anderen. Also ging ich weiter die Straße hinunter und dachte, aber was ist mit mir? Dann sprach etwas zu mir, blicke hinauf. Ich dachte, ja, Herr, lass mich meine Schätze im Himmel sammeln, denn genau dort ist mein Herz. Ich sage das nicht, um Mitgefühl zu erwecken, ich sage das nur, weil es so passiert ist und Gott weiß, dass es stimmt. Wo sind deine Schätze? Willst du eine große Persönlichkeit sein? Dann bist du ein Niemand. Versuche dahin zu gelangen, dass du keine große Persönlichkeit sein willst, sondern ein demütiger, kleiner Diener Christi. Das ist der Ausweg. Das ist alles. Bruder Bosé und die anderen sind dabei, eine Gemeinde in Chicago zu gründen. Sie mussten gerade die Philadelphia-Gemeinde an diese Denomination abgeben. Sie sprachen darüber, jemanden zu bekommen, der ein Gewand trägt mit einem akademischen Titel. Ich sagte, ihr seid auf Abwägen. Wenn ihr einen wirklichen Pastor für diese Gemeinde finden wollt, dann haltet Ausschau nach einem kleinen, einfachen Mann, der kaum seinen Namen lesen kann, aber dessen Herz für Gott brennt. Nehmt einen solchen Mann, der ist der Richtige für euch. Nicht jemand, der all diese Dinge kennt, der euch Vorschriften macht und bedrängt und der euch in alle möglichen Schulden stürzt und so weiter, sondern euch einfach mit dem Wort Gottes speist. Das ist die Art Mensch, die man sich aussuchen sollte. Sie wollen also nicht zum geistlichen Fest kommen. Ich muss zum Schluss kommen. Ich bin schon über die Zeit. In etwa 6 Minuten werden wir schließen, so der Herr will. Ich höre einige sagen, aber Bruder Branham, du solltest diese Aussage überprüfen. Sie sagen, die Menschen sind keine Neurotiker, sie sind nur gebildet. Dann sind sie eben gebildete Neurotiker. Das stimmt, ja. Sie sind keine Neurotiker, sie sind gebildet. Dann möchte ich euch etwas fragen. Ich möchte euch also etwas fragen. Bitte erklärt mir Ihr Verhalten in dieser Zeit, wenn Sie keine Neurotiker sind. Sagt mir, warum Sie so handeln, wenn Sie keine Neurotiker sind. Denn jeder kämpft gierig für seine Denomination. Jesus war nicht so. Er war in keiner Sache in Eile. Er war nicht gierig, er war unser Vorbild. Was Kriminalität betrifft, in dieser Nation ist mehr Kriminalität als je zuvor. Was ist nur verkehrt? Jugendliche, Gemeindemitglieder, die sich gegenseitig umbringen, Männer, die ihre Frauen und Familienangehörigen erschießen und ihre Kinder verbrennen. Seht euch die Welle der Kriminalität an. Das sollen keine Neurotiker sein? Was ist also los? Was sind das für Handlungen? Machtbesessene Nationen. Jede will die anderen an sich reißen und sie beherrschen. Machtbesessen. Unmoral. Ja, die Welt ist unmoralischer, als sie jemals war. Nackte Frauen auf der Straße, nackte Frauen, und man behauptet, sie seien bei Verstand? Das können sie nicht sein, das können sie wirklich nicht sein. Hört zu, in der Bibel gab es nur eine einzige Person, die sich entkleidet hatte, und das war Legion. Er war nicht bei Verstand. Als Jesus ihn fand und ihm seinen klaren Verstand zurückgab, zog er sich wieder an. Genau. Wer bringt eine Person dazu, sich die Kleider auszuziehen? Der Teufel. Das stimmt. Dann behauptet man, dass sie keine Neurotiker sind? Wenn ihr 4 Straßenblöcke durch die Stadt entlang gefahren seid und keine nackte Frau gesehen habt, dann kommt zurück und berichtet es mir. In Ordnung, ihr werdet es feststellen. Dann wird behauptet, sie seien nicht neurotisch. Was ist dann verkehrt? Sie können nicht bei klarem Verstand sein. Eine Frau, die bei klarem Verstand ist, würde das nicht tun. Sie weiß es doch besser. Sie weiß doch, wem sie sich zur Schau stellt. Einem Haufen lüsterner Teufel da draußen. Lauter schmutzigen, dreckigen, betrunkenen Männern, Mördern und so weiter. Die Welt trinkt jetzt mehr Schnaps. In den Vereinigten Staaten wird mehr Geld für Alkohol ausgegeben als für Lebensmittel. Ich habe vergessen, um das Wievielfache die jährlichen Ausgaben für Alkohol in diesem Land im Vergleich zu früher gestiegen sind. Und was bewirkt der Alkoholismus? Er bringt einen in die Irrenanstalt. Was Krebs betrifft, Ärzte in der ganzen Welt schreiben in den Zeitschriften tonnenweise Krebs durch Zigaretten. Sie haben es an Ratten ausprobiert und es ist erwiesen, dass dadurch Lungenkrebs entsteht. 70% von ihnen bekommen durch das Zigarettenrauchen Lungenkrebs. Und dennoch atmen diese Frauen und Männer dieses ein und blasen es dir ins Gesicht. Wenn das keine Neurotiker sind, was sind dann Neurotiker? Und das, obwohl das Evangelium Jesu Christi gepredigt und bewiesen wird. Wo doch der Gott des Himmels in der Form seiner Feuersäule über die Menschen weht und zeigt, dass Jesus Christus in dem letzten Abschnitt seines Kommens ist und er ihnen das letzte Zeichen gibt. Sie aber lachen darüber und machen sich darüber lustig und nennen sich selbst Gemeindemitglieder. Und dann heißt es, sie seien keine Neurotiker? Erklärt das mal. Meine Zeit läuft weiter. Fragt euch doch einfach, ob sie nicht neurotisch sind. Sicher, sie sind gebildete Neurotiker. Genau das ist es. Versucht mal, ihren Zustand zu erklären. Ihr schafft das nicht. Sie schneiden sich die Haare, tragen weltliche Kleidung und gehen so auf die Straße. Gottes Bibel warnt davor, verbietet einer Frau sogar, mit geschnittenem Haar zu beten. Wenn sie das tut, zeigt sie, dass sie ihrem Mann gegenüber unmoralisch ist, und dann hat er durchaus das Recht, sich von ihr scheiden zu lassen und sie wegzuschicken. Das ist genau richtig. Wenn das Wort Gottes es sagt und eine Frau es hört und weiterhin kurze Haare trägt und sich Christin nennt, wenn das nicht neurotisch ist, was ist dann neurotisch? Dann sagt mir, was ein Neurotiker ist. Ja, sie sind Neurotiker, mit einem hohen Bildungsniveau und Akademieauszeichnungen. Wir verbringen mehr Zeit damit, unsere Kinder in Algebra und Biologie zu unterrichten, als sie in der Bibel zu unterrichten und darüber, was Jesus Christus betrifft. Jedes Kind in diesem Land weiß, wer David Crockett ist, doch nicht ein Drittel von ihnen weiß, wer Jesus Christus ist. Das sollen keine Neurotiker sein? Natürlich ist es so. Wir könnten endlos damit fortfahren, was so geschieht. Denkt daran, die Gemeinden befürworten Dinge, die in der Bibel verurteilt werden. Sind sogar Prediger Neurotiker? Gebildete Neurotiker. So ist es. Die Gemeinden befürworten es. Denkt an Lot. Er war ein schlauer Mann. Seht ihn euch einen Moment lang an. Entschuldigt, dass ich ein paar Minuten überzogen habe. Das ist zu wichtig. Es wird aufgenommen. Ihr seid gekommen, um zu hören, wie ich dieses Tonband mache. Schaut, lasst uns einen Moment innehalten. Betet ganz kurz in euren Herzen, Herr, lass es mich erkennen. Öffnet euer Verständnis, möge Gott es tun. Schaut euch nur diese Nation an, lasst uns sehen, was Gott gesagt hat. Die Bibel sagt, dass die Sünden von Sodom die gerechte Seele von Lot täglich quälten. Er hatte nur nicht den Mut, dagegen aufzutreten, stimmt das? Das vermochte er nicht, denn er war der Bürgermeister der Stadt, er konnte es nicht. Aber die Bibel sagt, die Sünden der Sodomiten quälten seine Seele. Er wusste, dass es verkehrt war, aber er hatte nicht den Mut, sich dagegen zu wenden. Nun seht, wie viele Lots in Amerika gestern die Bibel gelesen haben, um ihre Predigt für heute vorzubereiten, und sind dabei auf die Wassertaufe auf den Namen von Jesus Christus gestoßen. Wie viele von ihnen sind auf die Taufe mit dem Heiligen Geist gestoßen? Oder auf Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Oder auf Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Oder auf Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Oder auf, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, so bittet, was ihr wollt, so wird es geschehen. Wie viele Lots haben das gesehen? Aber sie haben Ausreden wegen ihrer Denomination. Sie schauen hin und sehen es in der Bibel. Sie sehen, dass die Frauen in ihrer Gemeinde sich die Haare schneiden, und sie wissen, dass die Bibel dies verurteilt. Sie sehen, dass ihre eigenen Gemeindemitglieder in Shorts auf die Straße gehen, und sie wissen, dass das Wort dagegen ist. Doch sie haben nicht den Mut, etwas dagegen zu sagen. Weil der Mann sich als Christ bezeichnet, ruft seine Seele in ihm dagegen aus. Dennoch hat er nicht den Mut dazu. Wenn das nicht ein modernes Sodom ist, was dann? Gott, gib uns jemanden, der dagegen aufschreit. Das ist richtig. Wie Johannes der Täufer sagte, die Axt ist dem Baum an die Wurzel gelegt. Das ist es, was wir heute brauchen. Gebt Acht, sie sind ein modernes Sodom. Denkt daran, das ganze Land ist ein modernes Sodom und Gomorra geworden. Das Leben von Lot wiederholt sich, denn seine aufrichtige Überzeugung sagt ihm durch das Wort, dass er verkehrt ist. Denkt an die große Versammlung in Chicago, bei der etwa 300 Prediger waren. Der Herr sagte mir an jenem Abend, was sie zu tun gedachten. Sie hatten mir eine Falle gestellt. Ich ging zu Bruder Carlson und sagte, es wird nicht in jenem Hotel stattfinden. Ihr müsst es an einen anderen Ort verlegen und es wird ein grüner Raum sein. Sie haben mir eine Falle gestellt, nicht wahr, Bruder Carlson? Er senkte sein Haupt. Vor einigen Tagen saß er in meinem Büro und sagte über die Chicago-Versammlung, das werde ich nie vergessen, Bruder Branham. Ich sagte damals, Sie haben mir eine Falle gestellt. Warum, Bruder Carlson? Habt ihr Angst, mir den Grund zu sagen, du und Tommy Hicks? Beide senkten ihre Häupter. Ich sagte, Tommy, warum sprichst du nicht an meiner Stadt? Er sagte, das kann ich nicht. Ich sagte, du sprachst doch davon, mir einen Gefallen tun zu wollen. Ich sagte, gestern Abend hat der Herr zu mir gesprochen. Ihr geht heute dorthin und werdet feststellen, dass ihr dieses Gebäude nicht bekommen werdet. Ihr werdet ein anderes Gebäude nehmen müssen. Dr. Mead wird auf dieser Seite sitzen, der farbige Mann mit seiner Frau, die singt, werden genau hier sitzen und so weiter. Ich sagte, wo sie alle sitzen werden. Ich sagte, es wird auch ein Buddha-Priester da sein. Stellt fest, ob es stimmt. Sie haben gegen mich, dass ich die Wassertaufe im Namen unseres Herrn Jesus Christus predige. Sie haben gegen mich, dass ich den Samen der Schlange predige und gegen den Beweis bin, dass jeder Mensch, der in Zungen spricht, den Heiligen Geist hat. Und so weiter. Ich sagte, kommt nur und gebt Acht, was Gott tut. Sie gingen dann und noch am gleichen Nachmittag, etwa 2 Stunden später, wurde Bruder Carlson angerufen. Der Mann, der ihm den Raum überlassen und bei dem er die Anzahlung dafür geleistet hatte, sagte, wir müssen absagen, weil der Manager sagte, dass er den Raum für diesen Morgen bereits einer Musikgruppe versprochen habe. Und sie konnten den Raum nicht bekommen. Also gingen wir zum Town and Country. Als wir uns dort an jenem Morgen versammelten, sagte Bruder Carlson, eine Sache noch, ihr Brüder mögt vielleicht anderer Meinung sein als Bruder Branham, aber er hat keine Angst zu sagen, was er glaubt. Er hat mir im Voraus gesagt, wie diese Dinge hier stattfinden werden, so wie sie jetzt sind. Hier ist er. Lasst ihn für sich selbst sprechen. Ich nahm einfach die Schrift, ich bin der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, wie Paulus es sagte. Ich sagte, ihr seid gegen mich wegen der Wassertaufe auf den Namen Jesu Christi. Mehr als 300 von euch haben sich als Doktor so und so und Doktor so und so vorgestellt. Ich habe nicht einmal ein Gymnasium besucht. Doch ich fordere jeden hier heraus, sich mit seiner Bibel an meine Seite zu stellen und eines der Worte, die gesagt wurden, zu widerlegen. Ihr habt es auf Tonband, wenn ihr es hören wollt. Nie war eine Zuhörerschaft so ruhig wie diese. Ich sagte, was ist los? Ist heute Abend jemand hier, der bei jener Morgenversammlung dabei war? Hebt mal bitte die Hand. Oh ja, seht euch um. Ich sagte, wenn ihr das nicht unterstützen könnt, dann fallt mir doch nicht in den Rücken. Genau. Sie sagen viel, wenn sie weit weg sind, aber wenn sie von Angesicht zu Angesicht mit der Sache konfrontiert werden, sieht es anders aus. Das stimmt. Diese Männer gingen hinaus. Hicks sagte, ich brauche 300 dieser Tonbänder, um sie jedem vermeintlichen Trinitätsprediger zu schicken, den ich kenne. Diese Männer reichten mir die Hand und sagten, wir werden zum Tabernakel kommen und uns noch einmal taufen lassen. Wo sind sie? Ausreden. Ich kann es nicht tun, meine Denomination erlaubt es mir nicht, ich habe eine Frau geheiratet, ich habe ein Ochsenjoch gekauft oder besser gesagt ein Joch Ochsen, ich habe ein Stück Land gekauft, ich muss hin und es mir ansehen. Seht ihr, solche Dinge sind Ausreden. Ist ein solches Leben des Evangeliums würdig? Wenn das Evangelium die Wahrheit ist, lasst uns alles, was wir haben, aufgeben und dafür leben. Seid Christen, jawohl. Amen. Gebt jetzt Acht, während wir zum Schluss kommen. Ihre Glaubensbekenntnisse und Ihre Denominationen sind Ihre Ausreden. Sie sind wie bei einem Baum. Vor kurzem schaute ich zu Bruder Banks hin. Vor etwas mehr als 15 Jahren hatte ich eine Kiefer gepflanzt, als ich dort hingezogen bin. Ich ließ die Äste der Kiefer wachsen und wir bekamen den Rasenmäher nicht mehr darunter. Es war an der Stelle sowieso kein einziger Grashalm zu sehen. Also ging ich hin, nahm eine Säge und sägte die Äste ab, bis die Kiefer so beschnitten war, dass man mit dem Rasenmäher darunter durchgehen konnte. Jetzt wächst dort das allerschönste Gras. Was war es? Der Samen war da, doch das Licht musste ihn erst noch erreichen. Solange die Denominationen eure Ausreden versuchen, den Samen zu verdunkeln, von dem ihr wisst, dass er tatsächlich dort liegt, seid ihr in der Rolle von Lot. Werft diese Dinge weg und lasst das Licht des Evangeliums darauf scheinen, die Kraft von Jesus Christus. Jawohl, wenn man das Licht von ihm fernhält, wird er nicht leben. Doch wenn das Licht ihn trifft, wird er zum Leben hervorkommen. Das ist der Grund, warum die Leute sagen, geht nicht zu solchen Versammlungen. Sie haben Angst, dass etwas Licht ihre Mitglieder trifft. Denkt an die Frau am Brunnen. Sie war eine Prostituierte. Dort standen die Priester. Sie sahen, wie Jesus zu Nathanael sagte, ich habe dich gesehen, als du unter dem Feigenbaum warst. Und die Priester sagten, er ist Beelzebub, er ist ein Wahrsager, das ist der Teufel. Diese kleine Frau war in einem unmoralischen Zustand, da sie mit 6 Männern gelebt hatte. In diesem Zustand ging sie dorthin. Jesus sagte, bring mir etwas zu trinken. Das Gespräch begann. Er sagte, geh, hol deinen Ehemann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Du hattest 5 und der, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Ehemann. Sie sagte, ich erkenne, dass du ein Prophet bist, Herr. Ich weiß, dass der Messias das tun wird, wenn er kommt. Jesus sagte, ich bin dieser. Das reichte aus. Als das Licht den Samen traf, der in dieser kleinen Hure war, war die Hurenzeit vorbei. Sie ging auf die Straße, pries Gott und sagte, kommt, seht einen Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Was war es? Das Licht gelangte zu diesem Samen, der sich im Schatten eines Prostituiertenlebens befand. Jawohl. Zum Abschluss möchte ich noch Folgendes sagen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten ich noch habe, aber ich werde sie sicher nicht alle durchnehmen. Etwa 10, aber davon ist erst etwa die Hälfte geschafft. Aber ich möchte schließen, indem ich noch Folgendes sage. Nun wollen wir ein Leben vergleichen, das würdig ist. Vergleichen wir das Leben von Paulus mit dem des reichen Jünglings. Dasselbe Licht hat beide Männer getroffen. Beide hatten die gleiche Einladung von Jesus Christus. Stimmt das? Sie waren beide gut in der Schrift geschult. Beide waren Theologen. Denkt daran, Jesus sagte dem reichen Jüngling, halte die Gebote. Er sprach, das habe ich von Jugend auf getan. Er war ein geschulter Mann, genau wie Paulus. Beide waren gut in der Schrift unterrichtet. Beide hatten das Wort. Der eine hatte es nur aufgrund des Wissens, der andere hatte den Keim des Lebens in sich. Als dieses Licht vor Paulus aufblitzte, sagte er, Herr, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus. Hier bin ich. Er war bereit. Das Licht hat beide Männer getroffen. Der eine wurde befruchtet, der andere nicht. So ist es auch heute. Es gibt eine geistliche Gemeinde und eine natürliche Gemeinde. Der reiche Mann hatte seine Ausrede. Er schaffte es nicht. Er war mit zu vielen Freunden aus der Welt beladen. Er wollte nicht auf den Umgang mit ihnen verzichten. So ist es mit vielen Menschen heute. Du denkst, weil du einer Loge angehörst, kannst du diese Bruderschaft nicht aufgeben. Die trinken doch alle und tun dies und jenes. Na gut, mach weiter. Nichts gegen die Loge, nichts gegen die Gemeinde. Ich spreche von dir. Nichts dagegen. Ob 6 von den einen oder ein halbes Dutzend von den anderen. Ich hatte bereits gesagt, dass die Kirche, die Denomination, nichts anderes als eine Loge ist, wenn sie das Wort Gottes leugnet. Gebt Acht, der reiche Mann hatte seine Ausreden. Aber an seinem Bekenntnis hielt er dennoch fest. Wir stellen fest, dass er gute Geschäfte gemacht hat. Er hatte Wissen. Und letztlich wurde er so erfolgreich, dass er neue Scheunen bauen musste, um seine Sachen unterzubringen. Als er starb, hielt ohne Zweifel ein Gelehrter mit umgedrehtem Kragen die Beerdigungspredigt. Und als er das tat, sagte er vielleicht, man hisste die Fahnen und sagte, unser geliebter Bruder, der Bürgermeister dieser Stadt, ist nun in den Armen des Allmächtigen, weil er ein bedeutendes Mitglied der Gemeinde war. Er hat dies und das und jenes getan. Die Bibel sagt, in der Hölle hob er seine Augen auf und er war in Qualen. Seht ihr? Denkt daran, dass er an seinem Bekenntnis noch in der Hölle festhalten wollte. Er sah Lazarus im Schoß Abrahams und sagte, Vater Abraham, sende Lazarus hierher. Er nannte ihn immer noch Vater. Seht ihr? Er nahm seine Erkenntnis und ging in eine intellektuelle Gemeinde. Als das Licht ihn traf, lehnte er es ab. Genau das ist der moderne Trend in der heutigen Gemeinde, oder nicht? Ganz gleich, was Gott ihnen zeigt, die Feuersäule oder was auch immer es sein mag, dennoch können sie es mit ihrem Wissen wegerklären und gehen aus gesellschaftlichen Gründen zu einer intellektuellen Gruppe. Aber Paulus hatte bereits eine hohe Stellung in der Gesellschaft mit einer großen Erkenntnis. Er war ein großer Gelehrter unter Gamaliel, eine rechte Hand des hohen Priesters. Er ging zu den Priestern und erhielt die Vollmacht, diese Christen ins Gefängnis zu werfen. Doch als das Licht seinen Weg kreuzte und er sah, dass dieselbe Feuersäule, die Israel durch die Wüste geführt hatte, Jesus Christus war, ließ er alles hinter sich, was er zuvor gewusst hatte. Er kam zum Leben. Ist das Leben dieses reichen Mannes ein Leben, das des Evangeliums, das er gehört hat, würdig ist? Auch wenn er ein Gläubiger war. An jenem Abend bei Sonnenuntergang war er dort oben in Gesellschaft mit den Intellektuellen, hielt einen Trinkspruch und vielleicht war auch ein Priester da und sprach ein Gebet. Er ließ sich bewirten und ein Bettler lag dort unten an seinem Tor. Er hielt seinen Trinkspruch und sprach über seinen großen Glauben an Gott. Und am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne aufging, war er in der Hölle. Das stimmt. Das sind eure Intellektuellen. Aber Paulus, als das Licht ihn traf, lasst uns sein Leben betrachten und sehen, ob es würdig war. Was geschah? Als das Licht auf Paulus fiel, gab er all sein Wissen auf und verließ diese intellektuelle Gruppe und er wandelte im Geiste Jesu Christi. Ehre sei Gott. Obwohl er so klug war, verwendete er keine hohen Worte. Als er zu den Korinthern kam, sagte er, ich komme nicht mit menschlicher Weisheit zu euch, ich komme nicht mit hochtrabenden Worten zu euch, denn ihr würdet darauf euren Glauben setzen. Aber ich komme in Einfachheit zu euch, in der Kraft der Auferstehung Jesu Christi, damit euer Glaube darin besteht. Das ist ein Leben, schaut es euch an. Nie hat er seine Bildung angewandt, nie ging er mit der intellektuellen Gruppe. Er wandelte im Geist Christi, demütig, gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, obwohl es im Gegensatz zu ihren Glaubensbekenntnissen war. Aber Paulus sah das Licht und wandelte darin. Stimmt das? Er ließ das Leben Jesu Christi in das Zeitalter, in dem er lebte, reflektieren, so dass die Menschen den Geist Gottes in ihm sehen konnten. Die Demütigen glaubten es so sehr, dass sie sogar Taschentücher mitbrachten, die sie von seinem Körper nahmen. Für sie repräsentierte er Jesus Christus so sehr, dass sie glaubten, dass alles, was er berührte, gesegnet war. Ja, was war das für ein Mann, der sein Leben, seinen Reichtum, alles, was er hatte, hergab? Er gab seine Bildung auf, um zu Fischern, Bettlern und Landstreichern auf der Straße zu gehen, damit sein Leben die Liebe Jesu Christi reflektiert. Er sagte, mein Rücken wurde 49 Mal gegeißelt, macht mir hinfort keine Mühe. Er sagte auch, ich trage die Malzeichen von Jesus Christus an meinem Leib. Der arme kleine Kerl, der sich in einem so schrecklichen Zustand befand, sagte, ich trage die Malzeichen Jesu Christi an meinem Leib. Was für ein Unterschied zu diesem großen Würdenträger, der die Priester um sich herum hatte. Als er in Rom war und niemand ihm beistand, sie bauten ihm dort einen Block, um seinen Kopf abzuschlagen. Dort war es, wo er sagte, du meine Güte, mir liegt eine Krone bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag geben wird, und nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Das ist ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Er stand für Christus ein, er ließ das Evangelium durch sich reflektieren. Vorher ging er hin und lernte das Evangelium, er ging nach Arabien und blieb 3 Jahre und durchforschte das Alte Testament. Er zeigte durch das Alte Testament, dass er Jesus Christus war. und er ließ es durch sich hindurch auf eine demütige Schar von Menschen reflektieren. Er sagte: Ich weiß, wie es ist, satt zu sein, und ich weiß, wie es ist, hungrig zu sein und Mangel zu haben. Ein Mann mit einer solchen Bildung, ein solcher Gelehrter, der von Gamaliel, einem der größten Lehrer jener Zeit, gelehrt wurde und der mit dem Hohepriester in engem Kontakt stand. Bruder, er hätte Millionen von Dollar haben können und auch jede Art von Gebäude, das stimmt. Aber er hatte nur einen einzigen Mantel. Demas sah einen Mann mit einem solchen Dienst. In 2. Timotheus 3. Kapitel heißt es: Demas hat mich verlassen und auch alle anderen, die diese gegenwärtige Welt lieben. Er sagte: Wenn du kommst, bring mir den Mantel, den ich dort gelassen habe. Es wird kalt. Ein Mann mit einem solchen Dienst, und er konnte sich nur einen einzigen Mantel leisten? Preis sei Gott! Das erinnert mich an St. Martin, als er versuchte, für das Evangelium einzustehen, und das, bevor er bekehrt war. Das findet man in der Geschichte über die nizäischen Väter. Eines Tages ging er dort durch die Tore. Er kam aus Tours, Frankreich. Ein alter Obdachloser lag dort im Sterben ohne Kleidung. Die Leute, die an ihm vorbeigingen, hätten ihm Kleidung geben können, aber sie taten es nicht. Sie gingen an ihm vorbei und ignorierten den alten Mann. Und St. Martin stand da und schaute sich das an. Jeder Soldat hatte einen Mann, der ihm die Stiefel putzte. Er aber putzte die Stiefel seines Dieners. Dann zog er seinen Mantel aus und zerteilte ihn mit seinem Schwert. Er hüllte den Obdachlosen darin ein und sagte: So können wir beide leben. Er ging nach Hause und legte sich ins Bett. Er lag da und dachte, der alte Mann hätte gerufen. Gleich darauf wurde er durch etwas geweckt. Er schaute auf. Dort im Zimmer stand Jesus Christus, eingehüllt in dasselbe Kleidungsstück, in das er den Obdachlosen eingehüllt hatte. Er sagte: Was ihr den Geringsten unter diesen Kleinen getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist ein Leben, das des Evangeliums würdig ist. Ihr wisst ja, wie auch er sein Leben besiegelt hat, nicht wahr? Seht euch Polycarp an, der für die Taufe auf den Namen Jesu Christi eintrat, gegen die römisch-katholische Kirche. Sie verbrannten ihn auf einem Scheiterhaufen, rissen ein Badehaus ab und verbrannten ihn. Seht euch Irenäus und die anderen an, die für diese Sache gelitten haben. Das sind würdige Leben. Seht, was Paulus in Hebräer Kapitel 11 gesagt hat. Er sagte: Sie wurden zersägt, auseinandergerissen. Sie wanderten in Schaf- und Ziegenfällen umher. Sie waren in der Wüste, waren mittellos und so weiter. Sie lebten ein Leben, dessen diese Welt nicht würdig ist. Das ist es. Ein solches Leben ist des Evangeliums würdig. Wie steht es um mein und euer Leben am Tag des jüngsten Gerichts angesichts solcher Menschen? Seht euch jetzt Paulus an. Wir fahren fort. Er trat für das Evangelium ein, er ließ Jesus einfach durch sich hindurchfließen. Egal was geschah, egal was irgendjemand darüber dachte, sogar der Hohepriester, er war bereit, sich hierfür enthaupten zu lassen. Er war ein würdiger Vertreter des Evangeliums. Schaut! Er gab nichts darum, was die Leute dachten. Er ließ den Strom des ewigen Lebens durch sich fließen, so dass er sogar sagte: Für meine Brüder würde ich gerne von Christus verworfen sein. Jetzt wisst ihr, was ihr tut, wenn ihr ewiges Leben empfangt. Damit ist eure Frage beantwortet. Ihr nehmt entweder die intellektuelle Seite oder aber ihr nehmt diese Seite. Wenn ihr wirklich das ewige Leben habt, geschieht genau das. Genau das ist geschehen. Paulus war bereit, von Christus verworfen zu werden, damit sein Volk, dieses blinde, unverständige Volk, das auf sein Evangelium nicht hören wollte. Ich denke, das beschämt mich selbst. Ich war bereit, sie aufzugeben, weil sie nicht auf mich hören wollten. Ich möchte gern Buße tun, und ich habe Buße getan. Seht ihr? Gebt Acht. Egal, was andere dachten, ein solches Leben ist des Evangeliums würdig. Nun komme ich zum Schluss. Der reiche Mann, so wie die meisten Menschen heute, schloss sich aus und lehnte das Wort des Lebens ab. Er wurde ein Gemeindemitglied und die Bibel bestätigt, dass sein Leben des Evangeliums, das er empfangen sollte, unwürdig war. Ist das richtig? Wie könnte das Evangelium durch ein solches verdunkeltes Licht leuchten, wenn die Kraft Gottes verleugnet wird? Der einzige Weg, ein würdiges Leben zu leben, besteht darin, Christus und sein Wort, denn er ist das Wort, so vollkommen in dir reflektieren zu lassen, bis Gott bestätigt, was er im Wort gesagt hat. Denn Christus starb, um sich selbst als Opfer vor Gott darzustellen. Dann kehrte er in Form des Heiligen Geistes zurück, um sich durch sein Volk zu reflektieren, um sein Werk fortzusetzen, sich durch dich zu reflektieren, damit sein verheißenes Wort in diesen zukünftigen Tagen erfüllt wird. Wie Johannes der Täufer es hörte, als er hörte, dass Christus kam. Christus ging hin in das Wasser. Johannes sagte, siehe, das Lamm Gottes. Kein anderer hat es gesehen, aber er sah es, das Licht, das wie eine Taube vom Himmel herabkam. Eine Stimme sprach, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich gerne wohnen möchte. Er sah es kommen. Jesus, Immanuel, ging ins Wasser zu einem Prediger, der von anderen als radikal betrachtet wurde. Vor allen Leuten ging er ins Wasser und sagte, ich möchte von dir getauft werden. Johannes sagte, Herr, ich habe es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Warum kommst du zu mir? Die Augen der beiden begegneten sich, ein Prophet und sein Gott. Amen. Wie gern wäre ich dabei gewesen, um zu sehen, wie die ernsten, tiefliegenden Augen von Johannes nach unten in die ernsten, tiefliegenden Augen von Jesus blickten. Sie waren dem Fleische nach Cousins zweiten Grades. Jesus sagte, Johannes, lass es jetzt so geschehen, denn so sollen wir es tun. Wir sind die Botschaft dieser Stunde. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Johannes dachte, ja, er ist das Opfer. Das Opfer muss gewaschen werden, bevor es dargebracht wird. Dann sagte er, komm. Und er taufte ihn. Amen. In anderen Worten, es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus wusste, dass dieser Mann echt war, und er sagte, es ist noch nie ein Mann von einer Frau geboren worden wie er. Er ist mehr als ein Prophet, wenn ihr es annehmen könnt. Dieser ist mehr als ein Prophet. Jesus schaute in sein Herz hinein und wusste dies. Sein eigener Cousin begegnete ihm dort von Angesicht zu Angesicht. Johannes hatte gesagt, Herr, ich habe es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Warum kommst du zu mir? Er sagte, lass es geschehen, Johannes, aber denke daran, es gebührt uns, alles zu erfüllen, was Gott verheißen hat. Ich bin das Opfer, ich muss gewaschen werden, bevor ich dargebracht werde. Oh, meine Güte! Und heute, wo die Abendlichter leuchten, wo es keinen vernünftigen Menschen gibt, der leugnen kann, jeder Bibelforscher, der in die Bibel schaut, weiß es, dass dies der letzte Tag ist, heute gebührt es uns, uns von diesen großen Mauern zu entfernen oder von diesen Dingen wegzukommen und in die Gerechtigkeit Jesu Christi an diesem letzten Tag hineinzukommen und das Siegel Gottes anzunehmen, bevor der Teufel uns das Mahlzeichen des Tieres gibt. Oh, meine Güte! Bete zu Gott, dass er das Licht dieses Tages in dir aufgehen lässt, damit du ein gehorsamer Diener Gottes bist. Dann lass die Frucht des Geistes alle Zeit in deinem Leben bleiben. Ein solches Leben ist des Evangeliums würdig. Lasst mich zum Schluss noch dieses sagen. Die einzige Weise, wie du ein Leben führen kannst, das des Evangeliums würdig ist, besteht darin, das Evangelium selbst, jeden Teil des Evangeliums, in dich hineinkommen zu lassen und seine Verheißungen zu reflektieren und sie zu erfüllen. Lass Gott in dir leben, um die Verheißungen dieses Tages zu erfüllen. So wie Jesus zu Johannes sagte, lass es so geschehen, Johannes, das ist richtig, aber wir sind die Botschafter dieses Tages und wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Wenn wir die Christen dieses Tages sind, dann lasst uns Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, und er ist das Wort. Verleugnet nichts davon, sagt, es ist die Wahrheit. Nehmt es in euer Herz auf, beachtet die Frucht des Geistes bei euch und erfüllt jede Verheißung, die er in der Bibel gegeben hat. Gott will sein Wort erfüllen, und er hat keine anderen Hände als meine und eure. Er hat keine Augen außer meine und eure. Er hat keine Zunge außer meiner und eurer. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die Reben tragen die Frucht. Der Weinstock versorgt die Reben mit Energie. Ein solches Leben ist würdig. Mein Gebet für jene im Radio oder für die im Tonbandland und für alle, die hier anwesend sind, ist, möge der Gott aller Gnade, der Gott des Himmels, seinen gesegneten Heiligen Geist auf uns alle leuchten lassen, damit wir von heute Abend an ein Leben führen können, von dem Gott sagen kann, daran habe ich Wohlgefallen. Geht ein in die ewigen Freuden, die seit Grundlegung der Welt für euch bereitet sind. Möge der Gott des Himmels seinen Segen über euch alle aussenden. Ich bete, dass Gott euch Frauen, die ihr kurze Haare habt, heute Abend so segnet, dass ihr es versteht und euch von diesem modernen Trend abwendet und erkennt, dass die Bibel sagt, dass ihr es nicht tun sollt. Wenn ihr euch schuldig gemacht habt, unmoralische Kleidung zu tragen, dann möge der Gott des Himmels seine Gnade in euer Herz gießen, dass ihr es nie wieder tut, dass ihr euch nie wieder einer solchen Sache schuldig macht. Möge der Heilige Geist es euch erkennen lassen und zeigen. Wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist getauft seid, an euch Männer, die ihr euren Frauen erlaubt, Boss des Hauses zu sein und euch herumzukommandieren, möge der Gott des Himmels euch die Gnade geben, ein Machtwort zu sprechen und diese Frau wieder zur Vernunft zu bringen, ja, und dass ihr erkennt, dass das euer Platz in Christus ist. Nun, nicht als Boss, aber ihr seid das Haupt des Hauses. Denkt daran, sie ist nicht einmal Teil der ursprünglichen Schöpfung. Sie ist nur ein Nebenprodukt von euch, sie ist euch von Gott gegeben worden, damit sie sich um euch kümmert, eure Kleidung sauber hält, eure Mahlzeiten zubereitet und so weiter. Sie ist nicht euer Diktator. Ihr amerikanischen Frauen lauft mit einem dick angemalten Gesicht herum, ihr habt die Nase so hoch in der Luft, wenn es regnen würde, dann würdet ihr ertrinken, und dann haltet ihr euch für eine Art Diktator. Das bist du für einen Weichling, aber nicht für einen echten Sohn Gottes. Das stimmt. Möge Gott euch Männern die Gnade geben, als Söhne Gottes mit solchem Unfug aufzuhören. Das stimmt. Möge er euch die Gnade geben, die Zigaretten wegzuwerfen, keine schmutzigen Witze mehr zu hören und den ganzen Unfug. Lasst uns Söhne Gottes sein, damit wir ein Leben führen können, das des Evangeliums würdig ist. Und dann geht jemand die Straße entlang und sagt, wenn es jemals einen Christen gegeben hat, da geht einer. Da geht einer, durch den Gott sich einfach zeigt, und dieser Mann ist ein echter Christ, wenn es je einen Christen gegeben hat. Man könnte meinen, sie sieht altmodisch aus, aber sie ist eine echte Dame. Das ist es. Seid ehrbare Christen, denn wir sind hier Fremdlinge. Dies ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist droben. Wir sind Söhne und Töchter eines Königs, des Königs. Möge unser Leben ein ehrbares Leben sein. Lasst uns einen Lebenswandel führen, der dem, was wir beanspruchen zu sein, nämlich Christen, Ehre bereitet. Wenn ihr ein solches Leben nicht führen könnt, dann hört auf, euch als Christen zu bezeichnen, denn ihr bringt nur Schande darauf. Ich danke euch allen, dass ihr an diesem heißen Abend hier wart. Ich vertraue darauf, dass an jenem Tag nicht einer von euch verloren sein wird. Ich vertraue darauf, dass ihr und ich gemeinsam Gnade vor Gott finden werden, dass ich immer in der Lage sein werde, für die Wahrheit einzustehen. Ich will euch nicht verletzen, aber offen und ehrlich sein. Seht ihr? Wenn ich mich zurückhalten würde, wäre ich nicht die richtige Art von Vater, wenn ich mein Kind einfach alles machen lassen würde. Ich werde sie korrigieren. Jede Art von Liebe wird das tun. Liebe ist korrigierend. Ich weiß noch, Pat, dass du mir dies damals geschrieben hast. Das habe ich noch. Liebe ist korrigierend. So steht es in der Bibel. Wenn etwas nicht stimmt, wird Gott uns deshalb korrigieren, denn er liebt uns. Mögen wir von nun an ein würdiges Leben führen, mit Lieblichkeit und Freundlichkeit. Seid nicht nachlässig, indem ihr sagt, nun, Gott sei Dank, ich weiß, dass sie es hat. Sie hat in Zungen geredet, sie tanzt im Geist. Das ist schon in Ordnung, aber wenn sie nicht die Frucht des Geistes hat, ist der Geist nicht da. Sie imitiert nur irgendeine Art von Gefühlsbewegung oder so etwas, denn der Heilige Geist kann nur das Leben der Geistesfrucht leben. Das ist die einzige Weise, wie er es tun kann. Gott segne euch. Lasst uns unsere Häupter noch kurz neigen. Möge Gott, der sein Licht an diesem letzten Tag ausgegossen hat, vor mir liegt seine Bibel und das Bild dieser Engel, dieses mystische Licht in Form einer Pyramide, von dem selbst die Wissenschaftler nicht wissen, wie es hierher kam, sie können es nicht erklären. Doch, Vater, wir sind dankbar. Monate bevor es geschah, hast du es uns mitgeteilt, und wir sind dir dankbar. Mögen die Menschen, die nach deinem Namen genannt sind, Herr, heute Abend die Sünde und den Unglauben verlassen. Ich musste so hart zu unseren Schwestern reden, nicht weil ich sie nicht liebe, Herr, sondern weil ich nicht will, dass der Teufel sie dahin bringt, dass sie eines Tages sterben und dann versuchen, dir in diesem Zustand zu begegnen, nachdem sie die Wahrheit Gottes gehört haben, so wie jetzt. Mögen sie spüren, dass sie es sich selbst schuldig sind, in der Schrift zu forschen und herauszufinden, ob es richtig ist. Dann sollten sie sich hinknien und aufrichtig fragen, Gott, ist das die Wahrheit? Das ist alles, was nötig ist, Herr, wenn sie es aufrichtig tun, denn dein Wort ist die Wahrheit. Die Menschen saßen dort, viele sind von manchen Dingen getroffen worden, aber der Geist Gottes sprach zu ihnen, und sie saßen still und hörten zu. Die Stunde ist schon fortgeschritten. Die Stunde ist spät am Abend, und es ist auch spät in der Zeit, in der wir leben. Die Sonne geht unter, die Welt kühlt ab. Gott, bald wird die Finsternis hereinbrechen, und dann erfolgt das Kommen des Herrn, um seine Gemeinde hinwegzunehmen. Wie sehr danken wir dir dafür, Herr. Wir beten jetzt, dass du jeden Menschen in der göttlichen Gegenwart segnen wirst. Möge jeder, der dieses Tonband hört, Herr, auf der ganzen Welt diese alten Glaubensbekenntnisse und Dinge aufgeben. Möge jeder kommen und dem lebendigen Gott dienen, möge jeder kommen und in diese Sache investieren, so wie es die Königin des Südens tat. Sie kam und brauchte 3 Monate, um dorthin zu gelangen, wo ein Mann Jesus Christus oder den Gott des Himmels repräsentierte, Salomo. Jesus sagte, sie kam aus den entferntesten Gegenden der Welt, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, ein Größerer als Salomo ist hier. Wir wissen, dass der Größere als Salomo hier ist. Der große Heilige Geist selbst ist hier und wirkt durch die Menschen. Wie sehr danken wir dir dafür, Vater. Ich bete jetzt um den Segen. Segne unseren lieben Pastor Bruder Neville. Herr, wenn ich ihn ansehe und an seine Arbeit der Liebe denke, macht mein Herz einen Sprung. Ich liebe ihn. Wenn ich sehe, wie er auf seine Frau und seine kleinen Kinder blickt, dann bete ich Gott, dass du ihn stärkst. Gib ihm Mut. Segne ihn noch für viele weitere Jahre des Dienstes in diesem großen Erntefeld, in dem wir uns befinden. Segne all diese Predigerbrüder, die heute Abend hier sind. Viele von ihnen sind Besucher von anderen Orten. Ich bete, dass du dort mit ihnen sein wirst, mit Juni und Bruder Ruddle und mit diesen kostbaren Männern. Es sind Schwesterngemeinden dieser Gemeinde hier, die in den verschiedenen Teilen der Städte hier das Licht des Evangeliums tragen. Sie kämpfen für dasselbe Licht. Ich danke dir für diese Männer, Herr. Ermutige sie. Gib ihnen die Gnade, in den großen Prüfungen und Dingen standhaft zu sein, die auf die Erde kommen, um alle Christen zu prüfen. Heile die Kranken und Leidenden, Herr. Sei mit uns in dieser kommenden Woche. Gib uns Mut. Mögen die kleinen, einfachen Sonntagsschullektionen vom heutigen Tag nie ihr Herz verlassen. Mögen sie darüber nachdenken, Tag und Nacht. Gewähre diese Segnungen, Vater. Im Namen von Jesus Christus bitte ich darum. Amen. Liebt ihr ihn? Glaubt ihr es? Lass uns noch einmal unser gutes Lied singen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Alle zusammen. Wo ist Schwester Angren? Ist sie hier oder eine von den Schwestern, die das Klavier gespielt hat? Ist eine der Damen hier? Ich kann sie nicht sehen. Ja, hier ist sie, die Dame hier drüben. Ja, genau. Ich habe Bruder Angren nicht gesehen. Ich wollte so gerne, dass er heute Abend »Wie groß bist du?« singt. Ich glaube, der Bruder ist nach Hause gegangen. Ich habe das Lied heute Morgen gehört und es hat mir sehr gefallen. Meine Güte, meine Güte. Es ging mir einfach zu Herzen. Ich wollte ihn gerne »Wie groß bist du?« singen hören. Lasst uns jetzt gemeinsam singen »Ich liebe ihn«. Schließt einfach eure Augen. Lasst uns jetzt zu ihm schauen und sagen »Herr«, wenn da noch Fleischlichkeit in mir ist, dann nimm es gerade jetzt heraus, nimm es heraus. Und ihr, die ihr dieses Tonband hört, wenn ihr dieses Lied hört, dann singt mit uns dort auf eurem Stuhl, wo ihr gerade sitzt. Wenn ihr vom Wort verurteilt wurdet, wenn ihr nicht glaubt, dass es das Wort ist, dann durchforscht die Schrift und seht, ob es stimmt. Das solltet ihr tun. Es geht um Leben oder Tod. Während wir dieses Lied singen, wenn in eurem Leben Fleischlichkeit ist, wollt ihr nicht die Hand erheben, dort auf eurem Stuhl? Lasst auch eure Kinder und eure Frau die Hand erheben, eure Lieben bei euch. Singt, ich liebe ihn, und gebt ihm euer Leben. Sagt, reinige mich, Herr, von allem Bösen, während wir jetzt singen. Lass uns aufstehen. Ich liebe ihn. Herr Jesus, ich bete, dass du die Menschen heilst, die diese Taschentücher tragen werden. Ich segne sie im Namen Jesu Christi. Amen. und er kaufte meine Erlösung am Kreuz von Golgatha. Jetzt in diesem großen Segen, spiel einfach weiter, Schwester. Schließt einfach die Augen und denkt einen Moment nach. Lasst uns in unserem Herzen beten: Herr Jesus, erforsche mich. Liebe ich dich wirklich? Du hast gesagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Wort befolgen. Dann sagt in eurem Herzen: Herr, hilf mir, dein Wort zu halten. Ich will es in meinem Herzen bewahren und will mich nie gegen dich versündigen, also nie anzweifeln, was du gesagt hast. Nun, während wir »Ich liebe ihn« singen, wollen wir einander die Hände schütteln, wenn jemand in unserer Nähe ist. Reicht einander die Hände und sagt: Gott segne dich, Bruder oder Schwester. Und jetzt ganz ruhig: Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, meine Schwester. Gott segne dich. Nun lasst uns unsere Hände zu ihm erheben. Ich liebe ihn. Und er kaufte meine Erlösung am Kreuz von Golgatha. Liebt ihr ihn? Ist er nicht wunderbar? Ich bete für jeden einzelnen von euch, Kinder. Was würde es mir nützen, hier zu stehen und diese Dinge zu sagen, wenn ich in meinem Herzen nicht glauben würde, dass es euch helfen würde? Wo ich doch müde und erschöpft bin. Ich kann hier kaum noch stehen. Meine Füße tun mir weh. Ich stand so lange in meinen Schuhen, dass ich jetzt schwitze und meine Füße dampfen. Ich bin so müde. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich habe 3- oder 4-stündige Predigten gehalten und für die Kranken gebetet und das Tag und Nacht. Weshalb stehe ich hier und tue das? Ihr wisst, dass ich in diesen 30 Jahren Popularität gemieden habe. Ihr wisst, dass ich kein Geld annehme. Das wisst ihr. Habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, das nicht eingetroffen ist? Ihr wisst, dass es immer stimmt. Ich liebe euch. Es ist die Liebe Gottes in meinem Herzen für einen jeden Einzelnen von euch. Ich wünschte, ich könnte vor Gott stehen und sagen: Gott, lass mich ihnen helfen. Bitte lass mich es tun. Aber ich kann es nicht. Eine jede Person muss für sich selbst den Stand einnehmen. Seht ihr? Ich glaube, dass wir alle bald hinaufgenommen werden. Sollte ich vorher entschlafen und von euch genommen werden, so denkt daran, ich werde euch dort drüben treffen. Ich weiß, dass dieser Ort existiert. Alles, was euch in den Visionen gesagt wurde, hat vollkommen gestimmt und ist immer so geschehen, wie er es gesagt hat. Nach all den Jahren kann niemand sagen, dass ich euch je etwas gesagt habe, was nicht eingetreten ist. Das ist in der ganzen Welt bekannt. Auch auf der Plattform wurde jedem immer die Wahrheit gesagt. Seht ihr, so ist es immer gewesen. Derselbe Gott hat mich hinter den Vorhang der Zeit schauen lassen. Ich sah, wie diese Frauen und Männer mich umarmten und mich drückten und sagten: O Bruder Brenham! Ich kann mich nicht einfach hinsetzen, deswegen gehe ich, auch wenn ich müde bin, auch wenn mein Rücken wehtut. Ich bin 54 Jahre alt. Wisst ihr, man bekommt jeden Tag einen zusätzlichen Schmerz. Mein Gebet ist: Gott, erhalte mich. Erhalte mich, damit ich das Wort predige und für die Wahrheit einstehe, bis ich sehe, dass mein Sohn Josef alt genug ist und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Dann kann ich diese alte, abgegriffene Bibel in seine Hand legen und sagen: Mein Sohn, trage sie bis an dein Lebensende. Mach keine Kompromisse damit. Ich dachte, vielleicht würde Billy das Evangelium predigen. Gott hat ihn nicht berufen. Aber ich glaube, dass Gott Josef, obwohl er jetzt noch ein kleiner gemeiner Junge ist, berufen hat. Das ist der Grund, warum die Kinder nicht mit ihm auskommen können. Er ist ein Führer. Ich weiß, dass Gott ihn berufen hat. Ich möchte ihn den Weg des Wortes des Herrn unterweisen, damit er dieses Wort nicht verlässt. Das möchte ich gerne selbst tun, so Gott will. Und wenn ich alt und gebrechlich werde und ihn dort auf der Kanzel stehen sehe, möge er dann sagen: Das ist das gleiche Evangelium, für das mein Vater einstand. Er sitzt heute Abend dort, alt und gebrechlich, aber ich will seinen Platz einnehmen, in seine Fußstapfen treten und hier stehen. Dann werde ich aufschauen und sagen: Herr, lass deinen Diener in Frieden ziehen. Das möchte ich so gerne sehen. Was wäre, wenn ich in einer anderen Generation auferstehen würde? Das werde ich nicht. Ich muss mit dieser Generation hervorkommen. Ich muss mit euch hervorkommen. Ihr seid diejenigen, für die ich einstehen und vor Gott Rechenschaft über das Evangelium ablegen muss, das ich gepredigt habe. Meint ihr, ich würde hier stehen und versuchen, euch von dem abzuhalten, was ich für richtig halte? Ich ermutige euch, hinzugehen und es zu tun. Aber wenn ich weiß, dass etwas falsch ist, möchte ich euch von da herausholen, in das hinein, was richtig ist. Wirklich, von ganzem Herzen, Gott weiß es. Ich liebe euch, jeden Einzelnen, mit echter, göttlicher, christlicher Liebe. Gott segne euch. Betet für mich. Ich weiß nicht, was mir die Zukunft bringen wird, aber ich weiß, wer meine Zukunft in Händen hält, und darin ruhe ich. Ich übergebe diese Kanzel an einen Mann, zu dem ich als Diener Jesu Christi das allergrößte Vertrauen habe, an unseren Pastor Bruder Neville.